Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Ballisa zurück aus der Ferien.
Und dem Luca Fontana.
Der keine Ferien hat.
Aus der Zukunft. Also, voilà.
Ja, die ewige Desynchronisation, das ist eben die grosse Schwierigkeit. Aber ja, so ist es.
Wir sind 7,631 Sekunden in der Zukunft gewesen.
Bist du, ja, jetzt sind wir auf einer Linie, alles ist wieder in Ordnung. Back to the present. Also, komm, wir haben ein gutes Programm. Was wir vorher gesagt haben, was wir mal am Anfang könnten sagen, wo ich es rot markiert habe bei mir und dann doch nie machen. Aber der Kommentarhinweis, es sind übrigens ist doch auch wieder mal ein paar gekommen. Aber eben, wenn ihr Inputs habt für Fragen, Themenvorschläge, Gastvorschläge, was auch immer, könnt ihr sie uns schicken an podcast.digitech.ch. Jemand hat das auch gemacht, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, aber sein Themenvorschlag war, Apps, die plötzlich ihr Geschäftsmodell oder das Preismodell verändert. Weißt, dann hast du es mal gekauft für 5 Stutz und plötzlich irgendwie ist dir gar nicht mehr alles enthalten oder es setzt auf Abo und du kommst nicht mehr alles über. Und der hat ein paar Beispiele genannt und das ist mir auch schon aufgefallen, dass verdammte Gauner sind, die App entwickelt.
Ja, was für Beispiel?
Ich hatte die Apps gerade nicht mehr, ich habe es gerade nicht offen.
Ein Classic ist doch WhatsApp, wo mal dann einen Stutz verlangt hat und noch die Leute irgendwie durchgedreht sind.
Ja,
eben müssen schauen. Ist es nicht umgekehrt? Hat es nicht früher ganz am Anfang mal gekostet und dann ist es plötzlich gratis geworden, wo Google oder Facebook...
Eben, das ist ja, oder? Du zahlst vielleicht mal etwas für eine Leistung, jetzt bei dem spielt es dann vielleicht keine Rolle, aber zum Teil zahlst du halt für eine App, damit du sie alles hast und dann stellen sie gleich um auf ein Abo-Modell. Und du hast dann einfach irgendwie so ein bisschen Google's Perks, oder? Mm. Obwohl du eigentlich mal 5 Stutz gezahlt hast. Und das gibt es eben manchmal, oder? Müsst mal schauen, wie gross das Phänomen wirklich ist.
Ja, das ist, da gibt es mehr als genug Beispiele, würde ich sagen.
Ja, aber das kann gut sein. Aber ja, jedenfalls danke für den Input. Schauen wir mal an. Also kommt dann das Programm. Wir fangen an mit den News und ich glaube, das Größte ist das Steam Deck von Valve, was sie vorgestellt haben. Dann das Nächste ist Skull and Bones. Das ist auch so ein wiederkehrender Gast bei uns. Wirklich, kommt es noch nicht, müsst euch nicht zu früh freuen, aber vielleicht ein bisschen.
Nein, bis 2023 kommt es sicher nicht.
Ja, eben. Dann PUBG gibt es eine Anime-Serie davon. Und The Witcher gibt es ein neues Game, von dem haben wir auch schon mal geredet, aber jetzt könnt ihr es auch spielen. The Monster Slayer, das Pokémon Go mäßige Game. Und dann haben wir noch das Update zu Netflix und ihrer Game-Initiative. Dann im Big Screen, das ist vom Luca genau, da hast du auch schon angekündigt, in the Heights. Das ist auch Space Jam, das ist ganz hoch. Space Jam, A New Legacy, das habe ich mir gegeben. Es war ein Film. Und dann in der Spielecke habe ich, der Simon der hat Skyward Sword, HD, Gugus, Remake, was auch immer. Nein, nicht Remake, Remastered, wie man es immer nennt.
Remastered. Okay. Aber eigentlich geht es dann mehr wieder mal darum, dass ich mich wieder mal mit dem Online-Service von Nintendo umgeschlagen habe.
Der ist schon.
Yay!
Okay, ich habe noch Death's Door gespielt. Das ist, ist auch ganz etwas Außergewöhnliches. Und dann hat Simon irgendeinen Deep Dive gemacht in weirdy japanische Controller.
Ja. Nein, nicht Controller, aber also, es gibt Controller dazu, aber ich bin wieder mal down the rabbit hole mit japanischen, bizarren japanischen Nische-Games. Das mal ist ein Zugsimulator aus Japan namens Densha de Go Feinere.
Ah, ich habe gemeint, der Controller heisst noch so. Aber komm.
Nein, den gibt es eben auch. Und so. Es kommt dann. Es ist also. Der letzte Spur abführen, wenn ihr es wissen
wollt. Nein, niemals. Also komm, fangen mit den News an. Steam Deck. Wir haben darüber geredet, wo es, ich weiß gar nicht, wer Ars Technica oder so, ich glaube, der liegt, der Scoop. Scoop? Mhm. Oh, ich hätte jetzt gerne ein Scoop Classic.
Scoop! Ich habe mir fast ein Cold vor ein Classic.
Oh, das wäre jetzt lässig.
Es ist so heiß. Ja. Es ist wieder so fucking heiß.
Ist mir schon 30? Moment, Kontrolle. Es ist schon 30 Grad. Was, fuck, ist mir schon 30 Grad.
Ah, schon 30 Grad.
Schaut euch, ich sehe es eh nicht, aber ich habe ein kleines billiges Thermometer. Ah. Das zeigt mir mein Schicksal. Und es ist bei 30 Grad. Also, Steam Deck, das ist die portable Konsole. Das ist eine Frage, wie man es nennt. Portable PC eigentlich, wo Valve, die eben Steam machen, vorgestellt haben. Jetzt gibt es in 3 Varianten. Eben, sieht auf den ersten Blick aus wie ein fetter Switch. Und für $400, 560, ich weiß es nicht mehr genau. Jetzt habe ich die Preise gerade im Kopf. Aber sind von der Leistung identisch. Der Unterschied ist, dass die Die mittlere und die teure Version, die haben beide einen SSD drin. Und eben die erste.
Von dem her stimmt eigentlich die Aussage nicht.
Nein, dass weißt du, aber von der Leistung. Von der Game-Leistung ist sie gleich.
Also von der Prozessorleistung.
Und der Grafikleistung, genau. Von der
SSD macht genau. Dann schon einen Unterschied, oder?
Aber ja. Ja, aber das Game läuft wie genau gleiche Frames haben, so. Weißt du, so wird das Game laufen, oder? Das schreiben sie ja schön prominent. Und eben die ersten 64 GB, was relativ wenig ist, die zweite 256 und dann die andere 512. Kannst du aber mit einer Micro-SD-Karte erweitern. Und das teuerste hat auch noch so Anti-Glare-Display. Sonst ist es aber wirklich gleich. Und eben speziell an dem, ich weiß auch gar nicht, was unsere Theorie war damals, als wir darüber geredet haben, aber jedenfalls wird es. Theoretisch sollst du all deine Games können spielen. Sie haben zwar schon den Satz drin, du startest und all deine Games sind dort. Das heisst, wenn du nicht alle kannst spielen. Weil das ist dann natürlich die Krux, ja. Oder? Es ist basiert auf SteamOS. SteamOS ist ihr Betriebssystem, das auf Linux basiert. Dort gibt es offiziell 8000 Games von aktuell 50.000 auf Steam. Und für das, um das zu gehen, haben sie auch noch so einen zusätzlichen Kompatibilitätslayer, halt noch eine Software, die heißt Proton. Und die macht eben, dass du als Entwickler echt gar nichts zu hättest, oder? Sondern also einfach, dass du automatisch all die Windows-Games, die da mit DirectX 11 oder 12 laufen, tut's dann kompatibel machen. Und mittlerweile sind es schon 15.000 Games, die so laufen. Es gibt noch eine Proton-Datenbank, das kannst du anschauen. Und ich glaube, dort. Ja, gut, ich habe. Ja, also. Die restlichen Specs, was soll man noch sagen? Es hat 1280 x 800p, 16:10 Display. Und es läuft mit AMD.
Zum Chip, der, glaube ich, noch nie nicht sonst verbaut ist und man nicht könnte einschätzen, wie gut oder schlecht das ist.
Genau, sie sagen, es ist so ein Custom-Chip. Hat irgendwie eben so wie die Teraflops, geben es an, so ungefähr 2. Das werden so ungefähr die vierfache Leistung von einer Switch. Und es ist halt x86.
So PS4-mäßig, oder? Also, muss man sich das vorstellen,
genau,
glaube
ich. Ja, genau. Und irgendwie Digital Foundry hat gesagt, es ist am ehesten mit so einer Xbox One S vergleichbar. Muss natürlich nicht die 4K-Auflösung anbringen, oder?
Und genau, genau. Das wird sicher ein grosser Vorteil. Vorteil sein, dass es darum auch nicht entsprechend gerade die absolut crazigste Hardware-Anforderungen braucht, wenn das Display selber nicht einmal Full HD ist.
Also obwohl du kannst natürlich das mit USB-C anschliessen und an einen Bildschirm anschliessen, der dann noch eine größere Auflösung zulässt.
Genau,
du und dann logischerweise verkackt dann auch.
Ja, das dann glaube ich. Ja, für das ist es mutlich. Eben, das haben sie zwar dort demonstriert, IGN sind ja die einzigen, die es ausprobieren
können. Die haben das können schon an einem größeren Bildschirm anschliessen.
Ja. Genau.
Und was hat das Bild genau gemacht? Hat es die Konsole aufeskaliert?
Nein, du kannst ja das dann auswählen, die Auflösung. Das heißt, das ist ja wirklich das ist wirklich ein PC, oder? Und USB-C-Anschluss, es gibt auch das Dock dazu. Aber über den USB-C kannst du eben Maustastatur, Internet und so anschliessen und halt den Monitor. Und die haben es noch irgendwie so eine 32 Zoll angehängt. Er hat gesagt, der M6 ist nicht aufgefallen. Aber,
Er hat auch nur Factorio gespielt. Also von dem
nein, er hat schon mehrere Sachen auf dem Monitor gespielt. Was hat er noch er hat 3 Sachen aufgezählt, ich weiß es nicht mehr.
Control, glaube ich.
Aber das ist unbestritten, dass das dann. Also dann wird es sicher nicht mehr. Dann musst du mindestens Full HD auswählen und dann wirst es. Weil sie sagen, du kannst damit rechnen, dass all die Games in mittleren bis hohen Details sollen laufen. Und das sind halt all die Sachen. Ich glaube, zum mal so. Die Stolpersteine von dem Teil. Oder ich finde es ja grundsätzlich recht geil, das Prinzip von dem. Aber bedingt natürlich, dass wirklich mehr von den Games läuft, dass die Games wirklich von Anfang an hast. Jetzt hier gerade Death Store, von dem, wo ich noch rede, das habe ich kurz geschaut. Das hat keine Linux-Version. Habe ich denn das gerade spielen? Und jetzt unter Proton ist es auch noch nicht drin. Das heisst, das wird schon mal nicht laufen, oder? Und die haben ja jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, es kommt ja frühestens Ende Jahr raus und die einen Liefertermin haben sich schon auf 2022 verschoben. Drum, aber das ist für mich die Bedingung, oder? Also, wenn du ein Steam portable Handheld verkaufst, für jetzt mal in erster Linie für die Steam-User, dann erwartest du halt, dass das deine Bibliothek wirklich läuft. Das ist ja ihr Versprechen. Das ist die Bedingung.
Aber wir sind jetzt noch bei, was hast du gesagt, 15.000 Games mit Proton.
Genau, ja, weißt du, aber
Overlay,
das wenn natürlich jetzt natürlich schon die Prominenten drin, weil die anderen kümmert sich ja niemand, oder?
Okay.
Das heisst, du kannst schon davon ausgehen, dass dann die besseren werden laufen. Obwohl, eben, zum Deko anknüpfen, das ist so ein Hauptproblem. Momentan ist noch die Anti-Cheat-Software, wo eben PUBG und Apex Legends und so brauchen. Die laufen noch nicht, sagen es aber eben dran und sie wollen es auch so machen, natürlich, dass sie wollen halt möglichst, dass der Entwickler nichts zu tun hat. Oder so, dass halt einfach das Zeug läuft.
Aber ganz ehrlich, ist denn das ein Gerät, wobei eben, ich bin vielleicht einfach da ein bisschen anders denkend, aber das ist doch kein Gerät, wo man kompetitive Sachen spielt wie PUBG und Apex Legends.
Aber die Leute spielen es auf dem Handy.
Ich weiß, aber das ist doch einfach irgendwie, ich verstehe es nicht, oder? Und ist jetzt Anti-Cheat dann drauf auf dem Handy? Ja, das weiß ich nicht.
Ja.
Okay.
Aber gut, ich meine, da bin ich jetzt, ja, ich glaube, da geht es mehr darum, ich kaufe das Teil nicht für dieses Spiel, oder? Das mache ich sicher.
Hast du vorbestellt?
Ja, ja, sicher. Ja,
gut, welche Version?
Die teuerste. Ja, ich kann es nur schon, damit wir etwas machen dazu, oder? Haben wir es einfach mal bestellt?
Oh ja, logo.
Nein, das finde ich auch, aber ich glaube, denen geht es natürlich darum, du willst die populärsten Games drin haben. Und wenn auf deine Top 10 Games von Steam sind 5 oder so, die nicht laufen.
Das ist mit dem Start zum Fall, genau. Ja, das ist logisch. Ja, logisch. Das spielt dann keine Rolle, ob es Multiplayer oder was auch immer oder irgendwie.
Genau, absolut. Und das sind halt.
Und das ist eines der grossen Risiken von dem. Abgesehen davon, ja.
Das, also es ist doch einfach das und die Performance, oder? Die Sachen,
genau.
Die
du erwartest. Und Battery Life.
Ja, das ist aber für mich dann schon eher sekundär. Logisch, wenn das nach einer halben Stunde keinen Saft mehr hat.
Es ist eine Handheld-Konsole, das ist.
Nein, aber weißt du, wenn die. Das ist schon irgendwie bei der ersten Switch schon scheiße gewesen, aber du hast dann dort schon gemerkt, ja. Mit 2 bis 3 Stunden am Stück zockst du einfach irgendwie oft, also meistens gar nicht. Darum ist es nicht so schlimm. Die Akkuzeiten
haben sie. Wenn du es auf Reise oder so mal nicht mitnimmst, auf einem langen Flug oder so.
Sicher,
auf einem langen Flug ist es Killer. Ich habe Switch auf dem Flug nach Tokio leer gespielt und das ist schon frustrierend.
Aber man kann es ja mittlerweile aufladen. Im Flug jetzt mittlerweile auch.
Ja, USB. Also dort hat es Ports, wo mit irgendwie, ich weiß auch nicht, was dort drauf ist, aber das lange vielleicht mal für ein Nachttischlämpchen, um irgendwie bedienen.
Das
aber,
LED.
Also du kannst einfach wirklich kein Handy und kein Switch dort laden, das geht nicht.
Ich habe auch schon in der Ferien meine Switch geladen. Aber ich glaube, dort hat es wirklich Steckdosen gehabt, nicht nur USB.
Nein, es hat so ein USB-Ding gehabt und der hat wirklich nichts gebracht. Das ist ein bisschen frustrierend. Aber eben, ich meine, das ist Switch, die irgendwie 5 Stunden bei mir, also Switch Lite, die 5 Stunden bei mir durchmögen hat. Und ich glaube, man kommt ja immer auch darauf an, was Games und so, aber ich glaube, wenn du da wirklich so einen heftigen AAA-Title spielst und so, sie haben ja Laufzeit mit irgendwie zwischen 2 und 8 Stunden, habe ich mal nehmen
gelesen. Ja, sie haben gesagt, wenn es Portal halt
zwischen 2 und 8 Stunden.
Ja, weil halt je nachdem, ob du mit 60 Frames oder 30 Frames spielst, macht es halt einen Unterschied. Sie haben auch ein paar Beispiele gebracht, mit Portal läuft es, glaube ich, 4 Stunden und so.
Okay. Genau.
Finde es gleich lustig so, zwischen 2 und 8 Stunden. Also,
ja, aber das ist einfach wenigstens ehrlich.
Aber Switch ist auch so, die haben auch Zeiten von relativ krasse Spannweite.
Zwischen 6 und 10 hat es mal angegeben, irgendwie so, ja. Aber, und dann noch das Gewicht vor allem, ist irgendwie 50% schwerer, 1,5 Mal so schwer wie eine Switch. Und Switch, also die normale Switch, nicht Lite.
Genau, 460 Gramm ist irgendwie die Switch mit den Controllers und die ist, glaube ich, 660, irgendetwas.
Oder mehr, ja. Und das ist schon auch nochmal so ein bisschen, ich finde schon die normale Switch mühsam zum länger als irgendwie so eine Stunde zu haben, wenn du im Zug spielst. Und darum habe ich die Leute, also die Leute habe ich gekauft, weil ich es geil finde. Aber nimm wirklich nur noch die mit und die andere ist bei mir jetzt eigentlich immer gedockt. Das ist schon auch etwas, was ich finde, so hey, schau, es ist eine Handheld-Konsole, natürlich, es ist ein PC mit Akku und Lüfter und allem denen. Aber die sehe ich ja noch ein bisschen das Problem. So.
Ich glaube, das Spannende an dem Steam Deck ist eigentlich das, was du in deinem Meinungsartikel gesagt hast, Phil, wo ich gelesen habe und auch cool geschrieben gefunden habe, dass es eigentlich wirklich eine neue eigene Kategorie, eigentlich müsste man es als wirklich neue eigene Kategorie sehen, wo in dem Sinn noch nicht erprobt ist oder wo man noch nicht genau wissen, was es will sein, was es kann, was das Potenzial ist. Also wir reden ja oft von Handheld, wir reden von Switch-Konkurrenz, aber es ist eigentlich wirklich so ein portabler PC und von dem her gibt es x, hat es schon andere Firmen, wie du schon gesagt hast, die das schon gemacht haben, aber noch nie etwas mit einem Namen wie Valve, wo dahinter steckt, wo mit dem Namen Steam kommt und das draufknallt und so etwas antut. Und es ist verdammt schwierig, finde ich, das irgendwie einzuschätzen, wie brauchbar das ist oder nicht. Und ich finde, wie so Handheld-Konsole ist schon fast ein bisschen tut den Wert schmälern, was eigentlich ist. Ja, weil ja. Nicht ein Handheld, das ist mehr als das, aber was für Ansprüche kannst du an einem portablen PC stellen? Was ist realistisch, was nicht? Wer braucht es, wer nicht? Ich habe das Gefühl, wir drei sind... Oder, nein, nicht der Simon und ich, du bist ja glaub, recht pumped, Phil.
Also, ich finde es geil, ja. Meine...
Der Simon und ich sind eher ein bisschen so... mal schauen. Und
Sicherheit nicht. Also, ich habe kein Bedürfnis. Mhm. Ich habe kein Bedürfnis für das, wirklich nicht. Aber das ist, weil ich halt auch nicht pendle zum Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt für pendeln über eine halbe Stunde oder so, dann wäre es mir vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass ich es mir abwarte.
Ich finde es aber schon easy. Das ist ja sowieso bei all diesen Konsolen. Ich bin jetzt zum Beispiel der Switch eigentlich nur dockt braucht. Aber ich brauche die eigentlich fast nie. Aber weißt du, irgendwie auf dem Sofa wollte ich mal gamen, wenn ich irgendwie eine Serie schaue, wo ich nicht meine ganze Aufmerksamkeit schenken will. Oder
vielleicht mal... ist das dein Second-Screen? Du kannst aber, noch Headshots verteilen, während du eine Serie
läuft. Es ist so, ich spiele manchmal auf dem Laptop, aber das ist mega geschissen. Oder in der Ferien oder so. Also eben, für mich ist das klar. Nur ein Satz zu der Grösse. Die einen haben eben auch gesagt, es fühlt sich auch viel mehr an wie ein Wii U und die ist eigentlich wirklich geil in der Hand gelegen. Ja. Und das ist ein Unterschied. Ich finde Switch vor allem unbequem, weil ich sie wie ein Krüppel muss haben. Mhm. Weißt du, sie ist zu klein von die Controller irgendwie. Du musst so deine Hände so verkrampfen. Und die da...
Ja, das stimmt. Das ist bei der Switch ein echtes Problem. Weil dockt spiele ich nur mit der Pro-Controller. Ja. Das ist logisch. Wenn es nicht jetzt eben wie Skyward Sword ist, wo halt Motion Controls noch wichtig sind und gut implementiert sind. Aber ja, nein, es stimmt. Also ich finde irgendwie, ich meine, der Hype ist gigantisch um das Hurenteil. Ich finde, dann können wir noch bitte über das Design reden, das unglaublich grusig ist. Also weißt du, ich meine, ich habe gemeint, PS5 sagt der Zenit, aber PS5 gehört ins fucking MoMA im Vergleich zu dem Gerät. Also das ist wirklich eine Design-Ikone PS5. Also das ist wirklich so ein Nerd, wo irgendwie, das ist, es, und auch die, und das Button-Layout, wenn ihr schaut, ist hure weird, die sind alles so ein bisschen an den Rand gedrückt. Also für mich, ich meine, es hat zwar zwei Trigger an dieser Konsole, aber der dritte Trigger ist für mich ganz klar das hure Layout der Buttons. Das triggert mich so extrem. Das ist wirklich, das ist so hart. Ich finde es, also weißt du, wenn es designmäßig geil wäre, wäre ich sogar auf der Kippe und würde sagen, oh Mann, geil.
Aber es ist
wie die Nacht.
Aber es ist, wie du sagst, es ist eben nerdig. Das habe ich auch meinen Kollegen habe ich den Link geschickt und gesagt, das Teil ist so nerdig. Weil einfach, eben, es hat zwei Touchpads, weil einfach, es muss ja auch die Mouse-Games unterstützen.
Und das ist das Einzige, was mich wundernimmt, wie die funktionieren. Dort hat es geheißen, es sei mega geil und so, das nimmt mich hure Wunder.
Das Teil ist funktional. Es ist wirklich einfach, das ist schon so. Das ist nicht Switch, die neue, die ist pure Gegenteil. Die mit dem weißen Ding, die sind jetzt schon so weit, dass sie jetzt so ein bisschen elegant wirkende machen können. Yeah. Und die sind jetzt wirklich nur Version 1.0, wo einfach, die Größe hätte jetzt einfach müssen haben. Sonst haben wir die Leistung nicht reingebracht. Wir brauchen all die Tasten, wir brauchen das Trackpad. Aber ich finde es so geil. Es erinnert mich an so ein Game Gear oder den von.
Genau, Game Gear. Aber Game Gear ist eigentlich. Ja.
Oder wie der andere, es hat nur mal so einen gegeben von.
Von Nokia?
Nein, schon in dieser Zeit. Der Atari Lynx, genau. Das ist
ein Lynx, das war auch ein riesiger Schwierigkeit, lecker.
Aber Wii U finde ich auch einen guten Vergleich, ehrlich gesagt.
Der passt.
Das ist einfach so ein riesen Klötterteil, wo ich viel zu gross und schwer finde für eine Handheld-Konsole. Aber
Wii U ist tatsächlich auch nicht, hat keinen Schönheitscontest gewonnen, aber ist immer noch schöner als das. Also das ist halt so ein bisschen das und ich bin dort noch ein bisschen zu fest, vielleicht so ein bisschen. Also das ist mir dann vielleicht doch auch noch wichtig, obwohl eben, es ist ja nicht das Gerät, wo irgendwie das verschwindet in der Schublade, das nimmst du für, um irgendwie dann zu zocken. Aber ich habe keinen Use Case dafür. Tatsächlich, ich habe da meinen Gaming-PC, es gibt keinen Moment, weil ich, mein Nächste ist da hinten. Also
ja klar, oder? Aber das ist ein weniges Thema, weil Twitch wird ja glaube ich immer noch mehr portabel benutzt. Als dockt. Ich glaube, das haben sie schon
das vor. Kann man schon vorstellen.
Das haben sie vor ein paar Jahren schon mal. Ich glaube, 60-40 der Split. Ja.
Das finde ich krass. Aber
und darum, das finde ich der Punkt, wo der Luca sagt, mit dem, eben, ob es eine neue Kategorie wird. Das ist ehrlich gesagt auch das, was mich am meisten interessiert. Da der Gabe Newell, der Chef von Valve, hat ja ein Interview gegeben. Und wirklich ehrlich sagen, wir wissen es auch nicht so recht. Das ist irgendwie so unerprobtes Gewässer. Und ein forstes Gewässer und wir wissen nicht, können wir da eine neue Kategorie machen, wie ist das Bedürfnis, oder? Es könnte sein, dass wir Millionen verkaufen von denen. Und er hat aber auch zu meinen Eltern geredet, hast du das Gefühl, eben, sie können sich das leisten, das so ein Hobby zu machen. Weil einfach die, die haben genug Klütter, können dahinter stehen und jetzt haben sie ja die erste Charge verkauft und irgendwo auf Twitter hat einer die Zahlen gehabt. Ich keine Ahnung, keine Quelle gehabt. Und dort wären es so 150'000 gewesen, die sie jetzt hier mal im Vorverkauf gehabt haben.
Ja.
Easy.
Keine Ahnung, ich keine Quelle, gar nichts, aber ja.
Das ist aber eben das, was ich mir vorstellen würde, wenn das so etwas... Aber ich meine, es ist, ja, logisch, das ist lobenswert, dass du eigentlich so ein bisschen, es ist mehr als ein Prototyp, es ist aber schon das erste Mal so etwas oder so. Das ist schon geil, wenn du mit dem ganzen Köln, wo du machst, mit deiner Plattform, wenn schon kein Game neues entwickelst, I'm looking at you, Half-Life 3. wenn du schon Half-Life 3 nicht machst, dann machst du wenigstens. Wenigstens wissen wir jetzt, was wir mit dem Köln machen. Der wird nicht einfach nur in Champagnerbäder und irgendwie Kaviar duschen.
Der Gabe Newell sammelt doch Messer. aber apropos.
Also, weißt du, andere fliegen ins Weltall mit dem Köln, oder?
Stimmt. Jeff Bezos. wir haben, glaube ich, noch nicht gesagt, wegen Windows, oder schon?
Genau, ich wollte gerade noch sagen, das ist ja. Es läuft das SteamOS, aber du kannst eben irgendwas installieren. Dann muss halt damit rechnen, dass die Performance dann vielleicht nicht so läuft. Aber für dort wäre natürlich das Geile, hast du deinen Game Pass nachher. Und dort, da bin ich sehr gespannt. Ich bin mega gespannt auf den Performance-Vergleich. Also,
heisst das, ich kann quasi Windows drauf installieren,
genau.
Game Pass und dann irgendwie halt meine Xbox-Games drauf spielen auf dem genau. Steam Deck.
Das haben sie gesagt.
Ja. Wenn es dann auch gerade beim Launch entsprechende Treiber gibt, wo all die Buttons und so richtig verstanden werden und so. Und weißt du, ich meine, dass du das ja kannst per USB-C anschliessen und mit einer SD-Karte in ein Windows aufspitzen, ist das eine. Dann hast du Maus und Tastatur, aber sobald es abstöpselt, muss ja das irgendwie auch noch funktionsfähig sein. Weil die haben ja mit dem SteamOS, das ist, glaube ich, recht. Also, ich meine, das Interface-Design ist recht cool, so wie ich es gesehen habe bis jetzt. Also, es ist recht intuitiv, recht switch-mäßig.
Hast du aber gesehen, das habe ich noch mir auch überlegt, wenn ich den Windows installiere, dann habe ich nicht mehr das geile Interface. Aber sie haben gerade gesagt, das wird das Big Picture ablösen. Big Picture ist jetzt, wenn du Steam oben rechts,
das Fernsehtool,
der wird abgelöst durch das Interface. Das heisst, auch wenn du Windows installierst, könntest du es nachher einfach so brauchen.
Du musst einfach das wie einen Autostart reinziehen.
Das kann man schon machen. Nein, das kannst du einfach machen. Steam hat die Option. Ich habe das auf dem...
Ja, das weiss ich. Aber du weißt, dass du kannst... Also weißt du, wenn es Windows startet, dass du nicht noch musst irgendwie...
Ja, genau. Du kannst sagen, im Steam kannst du, glaube ich, sogar sagen, es soll immer gerade, wenn Windows startet, in dem Modus gerade starten.
In dem Big Picture gerade auf. Aha, ja.
Und dann hast du es eigentlich... Und dort drin kannst du dann wiederum all die Games...
Darum bist du nie im Teams, Phil. Wenn du das auf dem PC oder so weißt.
Ja. Aber... Genau, hat sicher viel Potenzial und eben nicht mehr wundern, ob denn das. Ich glaube, wenn es halbwegs Erfolg hat.
Ich bezweifle, ob es viel Potenzial hat. Aber ich finde es geil, passiert ein bisschen etwas, aber man wird sehen.
Das ist so.
Ich werde wahrscheinlich wieder Lüge gestraft, wie dort, wo ich gesagt habe, auf dem M1-Chip von Apple funktioniert keine Software und sie hat alles, hat alles funktioniert. Ich habe mich auch schon dran genommen. Ich sage wieder, ich glaube, es wird Lampen geben zum Launch und es werden irgendwie 50% von den Titeln, die du eigentlich spielen willst, funktionieren nicht. Aber vielleicht wieder keine Lüge gestraft. Ich freue mich, wenn die bei dir reinflattern. Übrigens, was ihr nicht müsst, wenn ihr jetzt das hört, tatsächlich die günstigste Version, das ist wirklich nur so ein Köder, für, damit man kann sagen, ab so und so viel Geld, die musst ihr einfach nicht kaufen. Ich glaube, ohne SSD, ich meine, dann ist die Batterielaufdauer noch kürzer, weil du einfach auf Floating Screens wartest. So, und das, also lasst die Finger von dem, wenn, dann kaufen die mittler oder die ganz teuer.
Kommt aber auch darauf an, vermutlich, wie sie brauchst. Weißt du, wenn du irgendwie viele Indie-Games, wo irgendwie ein Gigagross sind, spielst, dann ist es auch easy, oder wenn du einen Switch einmal
hat. Ja, nein, dann kaufst du einen Switch. Also weißt du, dann bist du günstiger mit dem Switch.
Ja, aber Games sind alle billiger da, oder?
Sind sie da, Indie-Games? Ja gut, stimmt, Switch kostet immer einen 20.
Aber ja, dann musst du halt klar die 200 Stutz Aufpreis musst du dann nehmen. Ja gut, hast du so gleich mal rausgeholt. Ich weiss doch auch nicht, macht einfach die Rechnung.
Ja, they do the math.
Komm, erzähl doch du mal uns, was da bei Skull and Bones, bei dem neuen Ubisoft-Game aus... Ich zeige mal noch das Video. Oh, ich habe vorher noch mal ein Video gezeigt, das habe ich halt verpasst.
Gut. Skull and Bones ist so ein... Eigentlich ist es ein Spin-off von Assassin's Creed Black Flag von Ubisoft. Was bin ich jetzt? Ich habe meine Karten irgendwie müssen gesperrt und ich habe das Thema mit UBS gestern. Jetzt finde ich voll in dem UBS-Zeug. Von Ubisoft, und zwar, wo eigentlich der geilste Teil von Black Flag, nämlich das Pirat sein mit dem Schiff in der Karibik, hätte sollen rausnehmen und daraus ein eigenes Game machen. Nur weil es Ubisoft halt ist, hat man seit 2013 eiert man an dem Spiel rum. Kotaku hat jetzt eine kleine Recherche betrieben, der Ethan Gach, ich kenne den nicht, aber auf jeden Fall er hat das recherchiert und hat aufgezeigt, was dort alles falsch läuft. Also eben, es ist seit 2013 in Entwicklung, also seit 8 Jahren. Es ist einmal, hat sich geändert von in der Karibik, dann zum Indischen Ozean, dann in eine Fantasy-Welt mit mehr Comic-Figuren. Und Ubisoft hat jetzt einfach das Game as a Service, das wir auch schon ein paar Mal thematisiert haben. Also gerade ihr habt es, glaube ich, vor 2 Wochen thematisiert mit dem Assassin's Creed. Wie heisst es? Infinity!
Ja, genau, natürlich.
Ist mir Thunder Mifflin Infinity für alle Office-Fans in Sinn gekommen. Mit dem Assassin's Creed Infinity wollen sie natürlich jetzt auch so machen. Darum ist das Game einmal ein Open World gewesen, dann ein PvP-Session à la Rainbow Siege, dann nachher sind die Survival-Games gross geworden. Also sie haben die ganzen Game-Trends von den letzten Jahren immer mit 2-3 Schritten spät probiert mitzugehen. Jetzt ist es verschoben worden auf 22 und jetzt schon wieder auf 23. Entwickelt wird es in Singapur und man muss dazu sagen, dass der Staat Singapur den Steuererleichterungen oder einfach sonst, ich weiß nicht, ob Steuererleichterungen oder einfach Anschubfinanzierung ist, wenn sie eine neue Intellectual Property, also eine neue IP, also ein neues Game, das nicht schon bestehend ist, aus Singapur raus releaset und darum sind sie dazu gezwungen, können das nicht einstampfen, sondern müssen wieder, damit sie an den Köln ankommen, dass sie irgendwie durchwürgen, so tönt es einmal. Und natürlich ist das Ganze auch wieder verbunden mit toxischem Arbeitsumfeld, mit viel Wechsel, höherer Fluktuation, mit Exodus in Richtung Tencent, Riot und Facebook, die eben auch in Singapur sind und viel bessere Löhne zahlen. Also kurz, es ist ein typischer ja, Gaming-Industrie, Shitshow, das Skull & Bones, obwohl das Game eigentlich, man weiss wirklich immer noch nicht, was es ist. Auch jetzt, sie wissen, es ist ein Entwickler dort interviewt worden, der sagt, jetzt, 2021, wir wissen noch nicht genau, was für ein Game das wird. Es sollte aber 23 rauskommen, ist schon 8 Jahre in Entwicklung.
So erwartet.
Also es ist so, wow, man, fuck. Also wenn das, also das Anthem ist dort das grosse Vergleich, auch oft genannt worden. Das wird uncool, das Game. Hey. Also, man könnte immer noch sagen, wahrscheinlich wird jetzt wieder Lügel gestraft, das ist das beste Game ever, aber das ist schon derb. So, wie krass so eine Bude. Mit so, und dann auch, weißt du, ihr müsst den Artikel lesen, wirklich, wieso alles dann von Paris ausgesteuert wird, weil Ubisoft ist ja eine französische Firma und das wird dort, also tatsächlich auch so wie der Staat, wird alles von Paris aus diktiert. Und dann heisst es einfach, mach jetzt mal das. Wir wollen jetzt ein PvP. Nein, wir wollen jetzt Survival. Nein, wir wollen das. Und du kannst einfach in diesen Engines ja das nicht einfach so ummodeln, sondern das ist, ein Engine ist gemacht für Open World, dann kannst du vielleicht das PvP drauf tun, aber vielleicht nachher tust du es so abändern,
dass es
nachher
wieder ein
Survival wird, oder?
Das
bei Anthem ist das Gleiche.
Dort ist es von Battlefield, die Engine. Hey, wer das interessiert, bei dem habe ich den Buchtipp habe ich schon lange da drin, das Press Reset heisst es. Press wie Press halt. Ruin and Recovery in the Video Game Industry von Jason Schreier. Das habe ich auch vor einer Weile gelesen und das geht um so Crunch-Kultur in dieser Branche und erzählt eigentlich so verschiedene Beispiele von so Firmen in die Branche. Genau, aber wirklich alles so Beispiele wie hier. Wo man hat irgendwie angefangen, alles komplett über den Haufen gerührt, hat kein Geld mehr gehabt, musste 2 Jahre lang crunchen. Und nachher ist das Game rausgekommen und niemand hat wollen, niemand gekauft hat. Man hat wieder alle entlassen oder man hat irgendwie hat einfach irgendwie die Studios aufgeteilt oder hat dann einfach irgendwie gesagt, okay, ihr in Australien, ihr macht jetzt das, die aus den USA, die helfen euch. Das hat die USA angeschissen. Dann
ursprünglich ist es ja tatsächlich Ubisoft Montreal gewesen, wo das eigentlich übergebracht hat nachher auf Singapur und das in Singapur haben sie dann wirklich gemacht, weil sie dort einfach günstig haben können Games entwickeln und das ist jetzt halt eben
fast ohne Boden. Und jetzt überleist du, also in dem Buch hat es auch so ein Beispiel, wo dann oft ist das natürlich so, die in Montreal oder so, wenn jetzt das dort auch so ist, das war ihr Baby vielleicht gewesen. Und dann heisst es einfach, der Chef sagt, nein, danke, wir nehmen mal das, was ihr da gemacht habt, geben es einfach denen dort in Singapur, ihr seid jetzt vielleicht noch der Support-Staff. Stell dir das mal vor. Und dann in dieser Branche scheinbar arbeiten die selten mehr als 2 Jahre bei einer Bude, darum gibt es niemanden über 35. Müssen die ganze Zeit umzügeln, oder? Weil ja, eben, dann macht man dort den Laden mal dicht und so. Und zum Teil wirklich von heute auf morgen. Kommen sie rein, haben gemeint, das läuft super, wie so bei Bioshock Infinite, ist zum Beispiel so gewesen. Das war ja ein Millionenseller gewesen. Aber weil dann da dort Kevin Levine halt ein komisches Sicht war, hat noch sein eigenes Ding machen. Der hat den Chef gefunden bei Take-Two, ja gut, dann lohnt es aber nicht, dann machen wir gerade Bude dicht. Du gehst, crazy. Alle anderen einfach, die haben gemeint, geil, wir haben ja jetzt ein riesen erfolgreiches Game gemacht, ist doch kein Problem. Wir chillen, also jetzt sind wir noch immer Ideen finden und nachher einfach alle rausgestellt. Einfach gefunden, nein, nein, wenn der andere geht, dann könnt ihr auch gehen. Ey, und, ey, nein. Also wirklich, wenn du das lesisch findest, fuck, wieso schafft überhaupt jemand dort?
Ja, das ist schon der, das ist tatsächlich, ich kann, das, ich, das frage ich mich auch.
Ja. Wie heißt das Buch? Wenn das die Norm ist. Ich habe dich ja noch vor dem Podcast gefragt, ist das einfach ein, zwei Beispiele von so Zeugs oder gibt es auch noch positive Beispiele in dieser Welt und so? Und scheint ist das aber schlicht und einfach die Norm.
Es ist wirklich
eine Ausnahme, dass es mal eine gute Bude gibt.
Bei AAA ist es sicher, ist es sicher die Norm, ja.
Die Ausnahme, das letzte Game, Ratchet & Clank. Die haben nachher gesagt, es hat keinen Crunch gegeben ihnen. Und die sind dann alle so, wow, krasses AAA-Game ohne Crunch. Und dann, das ist wirklich noch ein die Runde gemacht. Oder jetzt kannst du wirklich kommunizieren, es hat keinen Crunch gegeben. Und
ja,
du bist
das ist
so
aber der, die falsche Kommunikationsstrategie irgendwie, nicht?
Hey, nein, das haben unsere Mitarbeiter nicht ausgepresst wie eine
Zitrone. Ja, aber es sind die Mitarbeiter. Es war nicht ein offizielles Statement, aber es haben viele Mitarbeiter haben auf Twitter gesagt, hey, übrigens, es war wirklich geil gewesen bei uns. Wir ich kenne niemanden, der musste crunchen. Vielleicht mal ein paar Wochenende geschafft. Wirklich so.
Und, aber ja, aber das ist, ich meine, das wäre ja eigentlich auch wahrscheinlich ein idealer Launch-Titel gewesen. Und dass man sich ein halbes Jahr nach dem Release von der PS5 eigentlich das erste richtige PS5-Game rauskommt, ist, das weist ja wahrscheinlich entweder weiss darauf hin, sie sind so weit hinten drin, dass es massive Crunch gab. Oder eben, sie haben es halt nicht geschafft auf der Release. Ja, ist gut, bringen wir es in den Sommer, okay. Ja.
So wie es tönt. Wenn das Mitarbeiter selber so auf Twitter tönt, dann tönt das eher nach letzter Runde zum Glück. Mhm. Also eine schöne Sache. Oh, schöne Story, finde ich schön. Hört man auch mal so etwas. Sonst ist es wirklich immer, und das tut mir wirklich mega leid. Das sind die Leute, die träumen wahrscheinlich ihr ganzes Leben mal in der Industrie zu arbeiten. Du musst sehr viel wahrscheinlich investieren. Du musst verdammt gut sein. Ich kann mir vorstellen, dass da verdammt viele Leute verdammt gut sind und sie nur die Besten nehmen. Und dann bist du mal dort und es ist so ein Ablöscher, wo du wirklich merkst, so, ich schaffe das nicht länger als bis 30 und dann bin ich leer gebrannt.
Ja, das ist,
Das ist
tatsächlich so. Press Reset, Ruin and Recovery heisst dein Buch, das du empfohlen hast. Und Skull and Bones ist das Game, das dann sollte in zwei Jahren mittlerweile der Estimate, dass es dann rauskommt, sollte rauskommen. Wir haben jetzt das letzte Mal von dem gehört. Entweder hören wir, dass es eingestampft ist, oder wir hören, dass das jetzt draußen ist. Und ich würde jetzt da die Hand ins Feuer legen, gar nicht mal so gut ist.
Ich sehe da mit der Zeit geht vom Video ist eingefroren. Ich hoffe, der kommt vielleicht trotzdem. Sonst gibt es noch nur eine Audioversion das mal. Aber der ist da. Bei 31 Minuten ist der jetzt stehen geblieben. das wird eine Überraschung. Also komm, der nächste Punkt.
So schön im Nebensatz.
Ja, ich sehe es jetzt gerade. Hure Kack. PUBG Anime, der Produzent von Castlevania, der Netflix-Serie, der Adi Shankar, der macht auch die Umsetzung von Laserhawk, der Far Cry-Serie. Und
gibt es die?
Ja, die gibt es auch. Und genau, der plant jetzt einfach von PUBG auch noch so eine Serie zu machen. Und ich finde es, es gibt nichts Konkretes, eigentlich, außer dass der das machen will. Aber das Lustige daran ist doch einfach eben, PUBG, sie tun immer wirklich so, das Studio fragen so die Geschichten so von PUBG, aber es hat doch einfach keine Geschichte. Es gibt ab und zu
einen Trailer. Gibt's nicht eine Lore? Gibt es eine PUBG-Lore?
Ja, sie erzählen das irgendwie regelmäßig, aber das ist mehr so ein bisschen, keine Ahnung, Post-Apokalypse, irgendeine komische Welt. Irgendwo steht das, glaube ich, schon. Aber wenn jeder, der das Spiel spielt, der findet so eine Story.
Ja, aber bei Apex Legends haben sie so gross aufgezogen und im Titanfall-Universum. Und die könntest ja wirklich tatsächlich, also die haben das richtig so fundiert aufgebaut. Aber von PUBG habe ich noch nie gehört, dass es irgendeine Story gibt. Du bist einfach so ein Männchen, der runterkommt, als wie Palmerett.
Das ist die Story.
Ist ein Blank Slate, ist auch easy, dann können sie machen, was sie wollen.
Ja, das ist eben schon manchmal ist eben, das ist genau wieder ein Game, da sind wir jetzt wieder in so dem Storytelling-mäßigen, denn das ist ein Game, wo du deine Story selber machst. Und für mich ist das schon immer mega gewesen. Du wirst nicht abgelenkt durch irgendein Intro, das heißt, hey, we have to rescue, sondern einfach, bumm, da drin und dann nachher machst du deine Story selber. Und dann finde ich so, ja gut, okay, ja, mach noch ein Anime dazu, ich schaue nicht.
Da bin ich gespannt, was der kommt. Lustig habe ich noch sein Zitat gefunden. das hat zwar noch, das nicht gleich gesagt, aber as a player, I've been crushing the competition in the battleground since PUBG released in 2017. was ist das für ein Statement? Ich bin auch noch ein härter Sieg in diesem Game.
Ich bin halt auch ein härter Sieg, darum bin ich auch richtig, um das zu machen. Wenn so ein huren Noob da um die Ecke kommt, der weiß gar nichts. Aber es ist aber allgemein ein hoher Trend im Moment, ja. dass alle Games bekommen eine Verfilmung, meistens Anime, mhm. ist im Moment glaube ich mega hoch. Also, vor allem bei Netflix habe ich das Gefühl, Netflix ist im Moment sehr auf dem Anime-Trip. Jeden Tag von einem neuen Anime, der released wird, Disney ja auch mit Star Wars Visions, macht auch Anime. Und das ist ja krass. Also gibt es ein paar Beispiele, Castlevania ist ja schon, hat jetzt schon 4 Staffeln, ist aber eigentlich auch ein Game. Für Anime, ja. Also das ist eigentlich auch ursprünglich das Game gewesen. Resident Evil bekommt ja auch noch ein Anime, oder hat sogar schon Dota. Dota bekommt ein Anime.
Ja. Ja,
League of Legends.
League of Legends auch.
Bekommt auch ein Anime. Auf Netflix soll auch demnächst ein neues Tomb Raider Anime kommen.
Und das habe ich noch nicht
Witcher bekommt ja ein Anime und nebst der nächsten Serie. Also,
Dragon's Dogma ist auch noch so ein Anime, JRPG, wow,
was Dragon's Dogma bekommt.
Hat schon, sieht mega scheiße. Ja, sieht gut
aus. Ich habe das Game nie gespielt, das ist eins von diesen Games, wo so genau immer, wenn es 10 Games gibt, wo ich denke, das muss ich mal spielen, ist das immer das Hälfte. Ich habe immer mega Bock auf das, aber irgendwie kommt dann immer nach vorne etwas, wo ich will gamen. Und Dragon's Dogma ist immer, es ist so ein, weißt du, so, 80% Wertung, 85% noch gute Wertungen für Fans von dem Genre und so. Und ich glaube wirklich, muss man mal dahinter, aber es kommt immer noch etwas anderes dazwischen.
Ja, jetzt kannst du es auch kaum mehr anschauen.
Aber es ist, ich glaube, es hat einen Switchport und dort haben wir das letzte Mal wieder überlegt und so. Aber ja, ich meine, schlussendlich kommt jetzt bei diesen Games, finde ich es nicht so schlimm, wenn man es nicht anschauen kann, wenn es Gameplay und so.
Aber es gibt viel. Es gibt viel, wie der Luca sagt. Das ist wirklich.
Ja, bei den Animes, gell, ja. Aber vielleicht ist, wieso Mensch ist das? Weil es günstig schnell zum Produzieren ist?
Ich weiß nicht. Also, ich finde jetzt, Invincible sieht für mich jetzt auch nicht allzu teuer in der Produktion aus. Also,
ist aber hure geil!
Es ist hure geil. Ich habe nichts gesagt. Also Invincible ist grossartig. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Kostenfaktor ist, dass Anime günstiger ist, als jetzt so etwas wie Invincible zu machen. Aber. Vielleicht ist irgendwie Anime im Moment halt gerade mega auf dem Vormarsch im Westen. Merken es vielleicht so,
Vielleicht ist es eben auch dann sowieso auch auf 2 Flüge mit einer Klappe, weil Asian-Zeug im Moment im Westen mega zieht, so koreanisches und japanisches Zeug und Asiaten. Also, sorry, jetzt wird nicht da alles
hier. Du Rassist!
Aber Japan, Korea, China vor allem, wahrscheinlich auch halt dann auf das Zeug abfahrt und wenn dann der Westen und wenn, dann hast du alle im Boot drinnen irgendwie. Auch wenn es im Westen, nehme ich auch, kommt es doch immer noch nicht so gut an wie jetzt im.
Ja, stimmt, was du sagst. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich mache da eine Witcher Anime-Serie auf Netflix, dann gibt es Netflix in China. Läuft das? Dürfen die das? Bin mir jetzt gerade
aber ich meine, Korea und Japan langen schon von der Einwohnerzahl, das legitimiert, oder?
Genau, dann hast du da eine Produktion, wo du kannst überall eigentlich auf der ganzen Welt fast schon zeigen. Also vor allem im sehr wichtigen asiatischen Bereich.
Nein, weißt
du, sehr viele Menschen.
Weißt du, wenn sie es machen?
Netflix ist in China, Nordkorea und Syrien sowie auf der Krim nicht verfügbar.
Eben, gell? Ist tatsächlich so.
Der Krim! Sorry, jetzt werden wir noch politisch.
Nein, weißt du, weißt du, warum machen sie es? Sie wollen die Leute sensibilisieren, damit sie endlich ihre Hentai-Porn bringen
können. Ja, damit sie hinterher ihre dodgy Hentai-Porn und Bezahlseite verhasseln
können. So ist
es. Es ist doch immer das Gleiche. Ja. Es fängt bei Disney an und endet bei Hentai.
Genau, die sind nämlich meistens auch so erotisch angehaucht. Da haben wir so Castlevania, das sagt er.
Ja gut, aber das ist ja schon das Game immer gesehen. So. Das ist der typische... Ja, okay.
Ja gut, also erotisch angehaucht ist die westliche Popkultur genauso. Wenn du die Marvel-Comics und so schaust, all die weiblichen Charaktere sind perfekte, rundige Hinten und vor und oben
und unten. Schau unseren Podcast an.
Drei Busenwunder.
Ja, riesen Brüste. Also weißt du, guck mal, die Designs von der Enchantress, wie heißt die, von Wanda da, Scarlet Wanda. Witch und Black Widow und so. Also wenn du die Comic-Versionen von all deinen Frauen anschaust, das sind höchst stilisierte, erotische, von dem her sind wir da gar nicht viel. Also wir müssen da jetzt nicht... Also
man muss da nicht irgendwie mit dem moralischen Finger auf Japan...
Zeig mit meinem Finger, wo ich will. und ich zeige jetzt noch aufs nächste Thema. Wir sind ja schon
40 Minuten. Ja, sehr schön.
The Witcher Monster Slayer, von dem habe ich schon erzählt.
Das ist das, was du extra die Neuseeland-Version runtergeladen hast, oder?
Ich glaube, das war so. Gewesen, ja.
Das ist bei Pokémon Go, oder?
Ja, ja.
Ist doch am Anfang auch die Neuseeland-Version.
Ach, das kann sein. Aber es ist ein Pokémon Go im Witcher-Universum und es ist, ich kann nochmal kontrollieren, es hat ja eigentlich heute Morgen, hat es mal geheißen, am 7. Die Wartungsarbeiten sind gestern Abend schon gewesen und hat es immer verschoben um eine Stunde. Wirklich, zuerst 8, 9, 10, 11, 12, dann 2, jetzt geht's.
Kann also, ich es jetzt abladen? Jetzt ist 2.
Jetzt solltest du abladen, ich schicke dir noch ein Friend-Ding, dann kann ich dir ein Päckchen schicken. Aber, ja, genau, jedenfalls, einfach ausprobieren. Wir haben ja schon mal ein bisschen darüber geredet. Es spielt sich ähnlich. Du bist ein Hexer und läufst rum, verprügelst Monster mit. Du machst das mit so. Mit Swipes, mit so Schlägen, oder? Also, du prügelst sie mit leichten oder schweren Schlägen. Und wenn du drauf tippst, lang aufs Display, dann blockt er. Und das musst du halt im richtigen Timing machen. Sie haben jetzt auch. Von der Beta her, jetzt hat es gewesen, es kommt so ein Symbol über, dann merkst du, jetzt greift er den an, damit du dich besser heimen kannst. Und dann kannst du auch noch deine Hexer-Zauber da wirken. Und jetzt, am Anfang hast du nur das Igni, das Feuer, und du musst auch so ein V zeichnen. Und dann macht er den Feuerangriff.
Oh.
Aber ich find's aber noch geil, einfach wegen der Quests. Also weißt du, jetzt hat schon eine Wartungsarbeit, jetzt steht 4. Das war nicht so ein kurzer Ding. Jetzt schon
aber da kann man es aber einloggen, kann ich in dem Fall nicht. Gut,
ich habe es noch geil gefunden, du kannst auch weißt, so deine Potions craften, weißt, damit du im Kampf das richtige Öl und irgendwie die richtigen Tränke dabei hast. Und dann hast du halt wirklich Quests, wo du dann auf der Karte auch siehst, okay, dort geht die Quest weiter und dann gehst du hin und schlachtest irgendein Monster. Und dann
du musst dann nachher irgendwie, dann muss ich irgendwie in Uetliberg laufen und dann
oben in Drachen. Es ist nicht so weit. Und am Anfang ist es so gewesen, dann ist es wirklich ein bisschen weiter entfernt gewesen und du hast aber einfach können, wenn du jetzt die Stadt verlässt, von Zürich auf Bern fährst, dann hast du können sagen, Quest resetten. Also einfach den Ort.
Dann hast du es einfach neu.
Genau, und jetzt ist es aber sogar so, merkst du im Busfahren gerade, das zieht es dann immer so ein bisschen mit. Also heißt, du musst es nicht immer, das ist immer, glaube automatisch in einem Radius von, weiß ich nicht, einem Kilometer oder zwei oder irgend so. Also jetzt ist es nicht mehr so weit. Aber ich finde halt The Witcher geil und das ist irgendwie so, finde ich es interessant, wenn du dann irgendwie siehst, dort hast du irgendeine Quest und dann ist es auch wirklich ein Quest mit solchen Animationen und zum Teil auch so gezeichneten Zwischensequenzen. Ich finde es wirklich noch cool gemacht.
Ist Augmented Reality?
Ja, das kannst du aber habe ich abgestellt.
Aber kannst kannst du es abstellen.
Genau, frisst nur einen Akku. Ich habe mehr das Gefühl, das Geldding ist ein bisschen...
Ja, pay to win und so.
Ja, weil einfach ich habe noch kein Silberschwert. Ich habe irgendwie 500 Gold und ich glaube, eins würde 1800 kosten. Und das ist einfach ein bisschen Scheiß zum Kämpfen und das Balancing. Wenn Gegner einen Totenkopf haben, also nicht nur einfach sind. Alle einfachen sind wirklich kein Problem. Und sobald sie einen Totenkopf haben, schaffe ich es auch nicht, wenn ich alle Tränke ausrüste und Bomben werfe. Selbst dann ist es schwierig.
Ist denn so eine Runde passiert? Wie Pokémon Go?
Nein, es ist wirklich, du haust, dann siehst du, jetzt greift er an, dann blockst du. Und dann haust du wieder.
Okay.
Nein, sehr simpel, aber ich finde es noch, es ist easy gemacht. Also mir gefällt es noch vom Stil. Ich game noch gerne zu spielen. Jetzt kannst du mal laufen und ein bisschen... Aber dran zu gamen.
Ja, man merkt ja, zu was du alles gamest. Zum Fernsehen schauen, zum Rumlaufen. So ein Hirnstrommesser, dass du deine Träume noch kannst pennen.
Also, das ist der Witcher Monster.
Deine Träume kannst du gamen, so. Nicht deine Träume pennst, hoffentlich.
Also, der Witcher Monster Slayer gibt es für iOS und Android. Das letzte in den News, das ist einfach ein kleines Update zu Netflix. Ich glaube, gerade letzte Woche oder vorletzte Woche war es.
Letzte Woche haben wir darüber, kurz darüber geredet, dass Netflix die Gamebranche möchte reingehen. Also das haben wir, eigentlich haben wir sogar schon im April darüber geredet. Es war letzte Woche wieder aktuell, weil sie den Ex-Oculus Content Vice President Mike Verdu angehört haben, also einen Experten von der Branche, um wirklich ein bisschen das Projekt voranzutreiben. Und heute ist das neueste Update. Also wir haben ja letzte Woche noch, wo das rausgekommen ist, haben wir noch ein bisschen gewährleistet. Ja, mal schauen, wie das könnte aussehen könnte, wenn Netflix Games anbietet. Ist das eher so ein bisschen à la Steam, dass du eine Plattform hast, wo du dann Games einfach in der App hinein kaufen? Oder ist das eher so à la Google Stadia, wo wirklich Games gestreamt werden und so weiter? Gibt es In-App-Käufe und all das? Jetzt sind es halt wirklich diese Woche das erste Mal, also gerade heute, sehr, sehr konkret wurde. Sie haben gesagt, Netflix wird zuerst sich mal auf Mobile Games fokussieren. Ganz wichtig, also nicht irgendwie grosse AAA Games, es gab wirklich nur Mobile Games für den Start. Und es wird wie eine zusätzliche Sparte sein, wie Filme, Serien, haben es dann einfach Games. Das heisst, du hast keine In-Game-Käufe, du hast keine Microtransaction, es ist nicht Pay-to-Win, es gibt gar kein Geld in diesen Games auszugeben. Und für den Start zumindest, können sie auch die Abo-Kosten nicht erhöhen von Netflix. Also, da wird
also das gehört zu Netflix einfach gerade dabei?
Gehört einfach zu Netflix. Wenn du ein Netflix-Abo hast, dann wird das dann einfach dazugehören und du kannst darauf zugreifen. Und ich habe das noch schön gefunden, was du gesagt hast, Phil, am Anfang vom Podcast, dass du während der Serie allerdings einfach nebenbei noch ein bisschen auf dem Handy gamen. Es geht genau ein bisschen in die Richtung, dass Netflix hat nämlich interessanterweise gesagt, dass für sie ihre Hauptkonkurrenz sehen sie nicht unbedingt in, jetzt wenn es da ums Gaming geht, nicht unbedingt eben in andere Games oder Gamespielentwickler, sondern mehr in Screen-Time-Fresser wie YouTube und TikTok und so weiter. Also dass du ein Reihe am Schauen bist und dann nebenbei findest du dich noch auf dem Handy etwas machen.
Und zweitens,
dass das tatsächlich für sie eine grosse Konkurrenz ist. Sie haben das schon erkannt, was der Phil da macht. Und haben gesagt, ja, wenn du schon auf dem Smartphone bist, dann sollst du wenigstens ja, ein Netflix-Game spielen und nicht auf TikTok rumsuchen oder was weiß ich. Oder?
Eben, gell, dann ist es wirklich einfach ein Mobile-Game, das du installierst auf dem Handy. So habe ich das verstanden. Ja.
Aber also du tust einfach dann ein Netflix, wahrscheinlich einen zweiten Netflix, oder wie kommst du da? Das finden wir dann raus, aber dann wird das wahrscheinlich innerhalb von dieser Netflix, von dem Netflix-App, das Mobile-Game
runtergeladen. Es wird eine Kategorie sein, das haben sie schon gesagt, also hat man letzte Woche schon gewusst. Es ist wirklich eine neue Sparte, wie Dokumentationen, wird es einfach irgendwo ein Reiter gegen Games. Und dann wird es dort installieren. Wie halt.
Sorry, der Podcast von letzter Woche habe ich nachher nachgelassen.
Das macht gar nichts, Darum sind wir da, darum müssen wir das nochmal updaten.
Aber tut es dann Apple verbieten, wie Xbox Game Pass, weil ja dann dort die Games drin sind, weißt
du? Ja gut, solange du keine In-App-Käufe kannst machen, ist das ja, glaube ich, nicht so problematisch. Das ist alles
sie haben ja, aber die Game-Sachen von Stadia und so, sind ja nicht erlaubt gewesen, weil die dort Games haben, egal ob du es kaufen oder nicht.
Ja.
Aber dort hat es Games drin, die sie nicht überprüft haben.
Mhm.
Darum haben sie mit der Argumentation haben sie es verboten. Dann müssten sie es ja wie Netflix eigentlich auch wieder.
Ja, spannende Ausgangsfrage. Mal innerhalb des nächsten Jahres wird es gelöst werden. Das ist bis jetzt das Konkreteste, was wir wissen. Es kommt irgendwann einmal innerhalb des nächsten Jahres.
Streitet sie ja eh vor. Ach, ich kann euch die ganzen Videos nicht zeigen. Ich habe für alles Videos vorbereitet.
Wenn wir die jedes Mal sagen.
Ja, wir brauchen im Fall echt, wenn ihr euch bewerben als Praktikantin oder Praktikant beim Digitec Podcast, es gibt pro Folge, wo ihr uns unterstützt und für euch den Händedruck. Und am Schluss vom Jahr gibt es ein Geschäftsessen mit uns. Man kann wählen zwischen McDonald's oder Burger King. Aber es ist all you can eat. Also wir machen das Portemonnaie auf.
Definitiv. Bis jetzt hat es immer recht gut geklappt, aber jetzt, ja, die Moment, jetzt wärst du abgelenkt gewesen. Aber komm, dann wechseln wir jetzt aber, jetzt denke ich, nehmen wir den dran.
In Big Screen.
Big Screen. Und dort erzählt uns der Luca.
Ha.
In the Heights. Und ich suche mal das Video dazu.
Jawohl, In the Heights vom Regisseur John M. Chu. Also, ich glaube, man spricht das so aus, John M. Chu. Der Film ist ab dem 22. Juli im Kino, also ab morgen. Und es ist eine Verfilmung von einem Musical, von einem Broadway-Musical mit dem gleichen Namen in der Heights.
Oh, Jesus.
Drum, also.
Jesus!
Adieu, der Simon hat sich schon verabschiedet.
Ich bin auch
nicht schon die Türe zu tun. Komm, ich kann schon weiter erzählen.
Alles klar. Also, worum geht es? Es ist eigentlich eine recht simple Story. In der Heights, also die Heights sind ein Quartier in New York, wo hauptsächlich lateinamerikanische Immigranten wohnen. Und dort hat halt jeder so seinen kleinen Traum. Sie nennen das den Suenito. Und aus Navi, die Hauptfigur, ist einer von ihnen, der so einen kleinen Traum hat. Ihm gehört so ein Tante-Emma-Laden und ist darum bestens beknüpft mit allen möglichen Leuten dort in der Heiz. Er kennt alle ihre Probleme, alle ihre Träume und er erzählt auch davon. Und er selber, er hat auch seinen kleinen Suenito. Er träumt nämlich davon, eines Tages wieder in Domrep, also in die Dominikanische Republik zurückzukehren. Dort ist er als Kind ist dort aufgewachsen. Und das ist für ihn in seiner Vorstellung halt so das Paradies auf Erden. Dort will er halt einfach ums Brecken zurück. Aber eben, es haben alle anderen Charaktere im Film haben natürlich auch ihre kleinen Träume. Die einen wollen den Beauty-Salon eröffnen, die anderen wollen innerhalb der Taxifirma die Hierarchie hochklettern und so weiter. Und so plätschert der Film eigentlich ein bisschen so vor sich an, mit allen, die ihre Träume verfolgen. Und was alle aber noch nicht wissen, ist, dass sie auf einen gemeinsamen Schicksalsschlag zu steuern. Und das, ja. Was das ist, sage ich natürlich noch nicht. Aber auf das läuft dann so ein grosser Knall, läuft das alles hinaus. Ich habe mich schon den ganzen Morgen zermartert, ach, wie soll ich über den Film reden? Wie kann ich über den reden? Ich finde es nämlich mega schwer, ins Beschreiben. vorerst mal, er ist meiner Meinung nach absolut grossartig. Ich habe ihn geliebt, aber ich bin auch in der Market für Musical-Filme. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, wenn die ganze Zeit gesungen, getanzt wird und so weiter. Ich bin voll in der Market für das und In the Heights ist für mich einer der besten Vertreter von dieser Zunft. Auch, weil er ein wahnsinniger Mix ist aus verschiedenen Stilen. Also wenn du Musical hörst, dann denkst du vielleicht an eine gewisse Art von Musik. In the Heights ist ein Mix aus Rap, Hip-Hop, Salsa, Merengue, sonstige Latin-Stilrichtungen. Es ist huere fetzig, es ist voller Rhythmus, es macht huere Spass. Also es sind auch geile Tanzszenen drin, wo wirklich so ein bisschen so die, wie soll ich sagen, so Hip-Hop-Tanz ist und nicht irgendwie so à la Les Miserables oder was weiß ich für Musicals. Also wirklich so für auch an ein junges Publikum gerichtet. Und für mich ist In the Heights auch extrem cineastisch gewesen. Also es ist ja eigentlich die Verfilmung von einem Musical, aber es hat sich eigentlich angefühlt, als ob das Musical, wenn ich jetzt vor allem im Nachhinein so die YouTube-Clips bin anschauen vom Musical, dann habe ich eher das Gefühl, das Broadway-Musical ist eigentlich die Adaption vom Film, weil der Film ist unfassbar clever inszeniert, du hast geile Kamerafahrten, du hast mega durchdachte Szenen, wie es macht, also eine mega coole Szene habe ich gefunden, aus Navi, die Hauptfigur schaut aus dem Fenster raus und singt von seinem Traum und du siehst in der Spiegelung vom Fenster quasi die Straße draussen vor dem Tante-Emma-Laden mit irgendwie 50 Leuten, die am Tanzen sind. Und das ist so eine geile Einstellung, das ist natürlich etwas, was du in einem Broadway-Musical nicht kannst machen, das kannst du nur im Film machen und es hat lauter so Sachen, es hat so Zeugs am Laufmeter und darum habe ich die ganze Zeit gefunden, das ist so geil gemacht, das ist so ein geiler Film, das ist so geile Musik. Es ist auch schön, irgendwie die Latino-Community mal zu sehen, mal nicht als Drogendealer oder so zu sehen oder Gangster. Es hat keine einzige Waffe in diesem Film, es ist niemand am Drogen nehmen und so. Also es ist mal wirklich einfach eine positive Darstellung von dieser Community, wo ich sage mal, einfach jeden Tag ist ein Krampf, aber irgendwie schlägt man sich durch und jagt seinem grossen Traum nach. Es ist einfach eine schöne Geschichte, emotional. Und ich sage es jetzt mal so klischeehaft, wie es nur geht. Für das ist Kino gemacht. Oder für das ist Kino erfunden worden.
Und wo kann man den schauen?
Den kann man im Kino, ab morgen im Kino schauen. Soweit ich weiß, auf keinem Streamingdienst. Vielleicht auf HBO. Ich glaube, vielleicht auf HBO Max. Aber es läuft nicht irgendwie auf Netflix oder Disney oder so. Wer ich noch unbedingt muss erwähnen, das habe ich ganz vergessen, mir zu notieren, ist natürlich der Urheber von dem Musical. Lass mich ganz kurz das schnell nachlesen. Der Lin-Manuel Miranda ist eigentlich der, wo das Musical In the Heights ursprünglich geschrieben hat, wo auch die Musik dazu geschrieben hat und sogar die Hauptrolle drin spielt. Und er ist auch da als Produzent dabei. Er hat sogar eine kleine Nebenrolle im Film selber, er ist das mal nicht mehr die Hauptfigur und ja, der ist einfach bekannt dafür, für genau, dass er so Rap und Hip-Hop und so Mixes macht. Also von ihm ist zum Beispiel auch das Broadway-Musical Hamilton, wo aktuell auf Disney Plus läuft, wo bei den Jungen auch extrem beliebt ist und er hat auch für Disney mitunter die Musik zu Moana geschrieben. Oder Vaiana heißt der Film. Nein, oder ist das jetzt die deutsche oder die englische Version? Der eine heißt Moana, der andere heißt Vaiana. Jedenfalls ist das eine bekannte Figur und auch ein einer, der wie ein Gütesiegel, also ja, wo mit seinem Namen, wenn sein Name drauf steht, dann weißt du, dass einfach wirklich geile Musik.
Der neue Frank Lloyd Webber, oder was?
Ja.
Wie heißt der Webber?
Ich glaube schon so, oder? Lloyd Webber.
Frank Lloyd Wright ist ein Architekt und
der Lloyd Webber. Ich kenne den Architekt eben.
Okay. Aber der heißt auch Lloyd Webber.
Lloyd Webber.
Irgendetwas vorher oder
Frank Lloyd Wright und Lloyd Webber. Ja, jetzt haben wir ziemlich
geil. Das ist der, wo Phantom der Oper, Cats und alles. Und all das. Das sind eben genau die klassischen Musical, wo du denkst, wenn du Musical hörst. Und In the Heights ist wirklich pures nicht das.
Ja, ich muss zu dem Musical eben, das Hamilton würde ich eben sehr gerne mal sehen, wenn es nicht auf Disney Plus wäre. Aber ich bin ja absolut, ich hasse Musicals. Der letzte Musical-Film, den ich gut gefunden habe, war Rocket Man, wo es auch gepasst hat. Ja. Und wenn du sagst Musical und Latin Music, dann bin ich sowas von unglaublich fest raus. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Warum ist das mein letzter Kommentar, den ich zu dem In the Heights abgebe? Ganz, ja.
Ich habe den Trailer dazu eingespielt.
Ja, habe ich gemacht.
Sehr gut. Hast du den Trailer gesehen, Simon? Sieh dir mal rein.
Nein,
eben, weißt du, so nicht. Noch besser. Noch besser. Die ersten 8 Minuten vom Film sind auf YouTube drauf, also okay. vom Sender, also vom Filmstudio selber. Das ist nichts Illegales. Die sind so wie damals, wo wir mit Mortal Kombat gemacht haben. Zieht euch die rein. Wenn du das siehst, dann willst du unbedingt gerade den Rest vom Film sehen. Es ist eine super geile erste Nummer, wo wirklich Lin-Manuel Miranda schreit. Das ist genau sein Stil. Das ist wirklich genau dafür steht er. Und also selbst wenn du nicht in dem Market bist, sage ich nach dieser Anfangsnummer, sagst du zumindest,
Okay. Ich tue nächste Woche darüber berichten.
Ich bin auch skeptisch. Ich mache das auch, weil ich habe die gleiche Stellung wie der Simon. Ich hasse Musical und vom Soundstil ist jetzt auch nicht ganz so meine. Ich habe auch etwas, so, das Simon sicher grossartiger finden. Ich habe mir noch rast, wirklich pflichtbewusst, ich habe so Mittellust gehabt. Aber ich habe den Space Jam A New Legacy geschaut. Und also, beziehungsweise zuerst habe ich mal geschaut, und dachte, ach, wieder mal so ein oberflächlicher, easy Film schauen, kann man ja schon. Du hast die Wertungen angeschaut. Grauenhaft schlecht bei den Kritikern, wirklich so 30er-Wertung, aber in 85 bei den Zuschauern. Da habe ich gefunden, okay, das ist immer interessant.
Das ist immer sehr geil, ja.
Aber ja, ich muss sagen, ich bin so in der Mitte von denen. Das ist ja eben Space Jam. Ich mag mich gar nicht erinnern, ob ich den alt tatsächlich mal ganz gesehen habe. Aber es ist echt wieder die gleiche Geschichte. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Das ist eben für mich ganz wichtig, weil das ist natürlich, wir sind 1997, sind wir natürlich in den USA mit meinen Eltern. Und darum ist das für mich wie so, dort war das der letzte hure Hype gewesen, so. Und darum ist das für mich, der Soundtrack haben wir un- und abgelassen. Das war natürlich noch ein bisschen Rap und Hip-Hop drauf, weißt du so. Und irgendwie, gerade dort habe ich so ein bisschen angefangen, Wu-Tang Clan, also ein stilprägender Film für mich gewesen, für alles.
Aber ich weiß wirklich, ich weiß nur noch, dass von Mark Kelly, den man heute jetzt nicht mehr hört, dieses Lied, aber den Rest weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls, genau, die Story ist genau die gleiche. Es ist wieder einfach, jetzt ist es mit dem LeBron James, oder? Einfach der Superstar im Basketball. Und es geht wieder mit den Looney Tunes zusammen, müssen sie ein Basketballspiel gewinnen. Die Story dazu ist, dass also Warner Bros. Die irgend so ihre Server läuft mit so einer AI, mit dem LG Rhythm. mit dem LG Rhythm. Das ist wirklich. Der wird dann halt sozusagen, der hat seinen Algorithmus und mit dem kann er irgendwie, könnte jetzt Filme machen mit dem LeBron, einfach so vom Stapel lassen, weißt, einfach so, dann macht alles automatisch, scannt ihn ein und dann macht Filme wie selber, er findet, das ist doch totaler Scheissdreck, dann wird er ja hässig und scannt dann eigentlich all die Leute in das Serververse rein und das schafft sie dann aber auch mit Hilfe vom Sohn von LeBron James, der das Game designt. Und schlussendlich zockt es dann auch sein Game. Er hat so ein Basketballspiel gemacht und das ist dann das, was schlussendlich drin gamet.
Ach so.
Also, das ist dann wirklich sozusagen einfach die Geschichte. Und also solche Takeaways von dem. Er ist unterhaltsam gewesen, ist so ein typischer Kinderfilm. Es passiert immer etwas, oder? Das ist jetzt der. Genau, da wechselt ständig Setting, irgendetwas, visuelle Stimulation, jede Menge. Also für Kinder top. Und, aber was jetzt irgendwie so raussticht, ist, dass das ein verdammter Werbefilm ist für Warner Bros. Also ist mir noch nie so aufgefallen. Es ist, wenn er dann reingezogen wird in die Welt, oder, dann jedes Mal irgendwie begegnet er einem anderen Universum und surft am DC-Universe vorbei und dann siehst du natürlich den Superman und den Batman und du siehst auch alle alten Batmans, dann kommt Game of Thrones und Harry Potter und Clockwork Orange, es kommt alles vor, King Kong, wirklich, sie schmeißen alles an und es kommt das so oft vor. Also weißt, denn am Anfang landet er dann in dieser Looney Tunes-Welt und dann die kann man wirklich einfach so mal kurz, okay, jetzt zeigen wir rasch 5 Minuten einfach die Standard- Sketches von Looney Tunes, weißt du, so in eine Wand reinrennen, die zugeht, etwas auf den Kopf fallen, findest du wirklich so, ja, easy. Ich meine, ich habe ja die mal gesehen. Aber schön, zeigt mir jetzt noch alles nochmal. Es hat da null Zusammenhang, es kommt einfach. Zeigen Sie das kurz und dann eben dann reisen Sie ein bisschen rum, damit du siehst, was Warner Bros. Gehört, oder? Und dann der LeBron tut sich dann meistens auch so schön in das verwandeln, wenn sie an einem Planeten vorbeifliegen. Wirklich einfach, es ist eine super Werbung. Das habe ich so recht langweilig gefunden. Sie haben mich dann ein bisschen abgeholt, wo es dann mal irgendwie, wenn sie die Toons rekrutieren. Das war noch lustig gewesen. Der LeBron findet er natürlich, ja gut, Warner Bros. Da hole ich mir den Superman ins Team, den King Kong. Und der Bugs Bunny will natürlich irgendwie alle die Toons reinholen. Und dann gehen sie alle auf die Welten. wo dann aber trotzdem überall die Tunes auch sind. Aber das ist immerhin noch lustig gemacht, denn ich sehe wirklich Ausschnitt von Mad Max, oder? Wie du ihn kennst. Und dann ist irgendwie der wie heißt der Coyote, der ja. Wiley Coyote ist dann irgendwie dort. Der ist dann der, der sich das Maul spreit. Sie rekrutieren dann dort trotzdem mal ihre Tunes. Aber das ist noch witzig.
Das ist aber geil.
Sie kommen wirklich in all die Franchises rein. Aber gleich, oder? Das ist einfach so. Es hat mich so an Ready Player One erinnert, oder?
Ja,
das
kann
ist einfach
mit, sagen, ja.
Man schmeißt einfach Marken an und du findest, das kenne ich. Das kenne ich, oder?
Es wenigstens, ist wenigstens ist Ready Player One ganz offen in einem Film über Easter Eggs, oder? Also.
Ja, aber was an Ready Player One viel schlechter ist, dass sie dort gar nicht interagieren mit diesen Sachen.
Das stimmt.
Oder? Du siehst es nur und da ist immerhin ein bisschen so, dass. Ja, gut, du musst dir auch sagen, der Superman taucht dann irgendwie einfach auf und so. Ja, ja, es ist schon auch sehr oberflächlich. Ich meinte nur, Cater. Irgendwie durchs Loch in dieser Looney Tune-Welt und das Loch sieht aus wie ein Nike-Logo.
Ja, weißt du, das ist so wieder eine Referenz an alte Space Jam und jetzt ist es halt dann einfach offensichtlich von Nike gesponsert. LeBron James finde ich sowieso der unsympathischste Basketballer, den es je gegeben hat. Und darum ist es auch. Ich hätte den Film geschaut, tatsächlich, wenn nicht der LeBron James mitgespielt hätte. Ich hätte den geschaut.
Ich kenne den eben gar nicht. Ich habe mal einen Film gesehen mit Amy Schumer, glaube ich. Wo der mitgespielt hat. Und der hat.
Oder? Ich sag nicht. Ja, aber ich sag nicht. Ich sag aber jetzt nicht.
Und der hat. Der wirkt, für mich wirkt er mega sympathisch. Ich kenne den überhaupt nicht. Ich habe noch nie, glaube ich, ein Match gesehen von dem. Aber wie
ja, nein, look, das ist halt eben so der Typ. Also, weißt du, das ist so ein bisschen der polarisierende Typ, ehrgeizige Sportler, wo so aus einem Schlag Djokovic wer ist das? Der Cristiano Ronaldo und so. Die können machen neben dem Spielfeld, was wollen. Auf dem Spielfeld sind es Arschlöcher. Ist der, der eigentlich simulieren ist im Basketball so ein bisschen salonfähig gemacht hat. Das, was die Fußballer schon seit E&E machen. Aber Schwalben hat er quasi. Ja. Man hat das Floppen im Basketball. Das ist der grösste Simulant. Und das Problem ist natürlich, dass er natürlich auch sehr viel gefällt, weil er ist verdammt gut. Natürlich. Er ist unglaublich gut für sein Alter. Er ist wirklich so Cristiano Ronaldo-mässiges Niveau jetzt im Vergleich zu Fußballer. Aber wirklich genau die gleichen Probleme. Lewis Hamilton ist auch so einer.
Ja.
Und die sind für mich, die finde ich nicht sympathisch, oder? Und das ist beim LeBron James halt jetzt der Fall. Zweifelsohne sicher mit einem Michael Jordan oder einem Kobe Bryant oder so, der wird der in einem Atemzug nicht mit dem Jordan, aber fast. Also, das ist einer von den grössten und besten. So. Und konstant ist dann auch, aber halt auch ein massiver Sellout, auch, weißt du, so Sachen wie keine China-Kritik, weil er einfach dort viel Kohle macht und so. Ja. Und das ist so ein bisschen uncool. Wirklich uncool.
Gegen Dinge hat er sich doch aber dann mal geäussert, gegen Polizei, Gewalt und so. Aber ist
ja, das sowieso, Black Lives Matter, das macht er natürlich schon mit, aber auf der anderen Seite noch irgendwie, weißt du, weil so auf China-Tournee gehen, dort irgendwie Hongkong-Tweets löschen, die er gemacht hat und so, einfach weil er weiss, weil das von oben, also so.
Ja, ja. Genau, eben, das glaube ich. Eben, genau, zu dem kann ich nichts sagen, aber die zentrale Figur, der ist sicher kein guter Schauspieler. Zum Teil ist es wirklich so schlecht.
Das ist der Michael Jordan. Das
ist der Michael Jordan.
Eben, ich mache mich nicht mehr, ich weiss es nicht genau.
Ich Anfangsjahr, im Februar oder so, habe ich endlich mal die Doku geschaut von Michael Jordan auf Netflix. Ja. Wie heisst sie? The Last Dance.
Ja, geschaut, ja.
Unfassbar gute Doku. Und im Anschluss an dem, weil sie auch noch sogar darüber redet, über die Dreharbeiten zu Space Jam, habe ich mir mal wieder Space Jam reingezogen gehabt. Und den habe ich irgendwie sicher seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Vorher hatte in meinem nostalgischen Dings einen unheimlich hohen Stellenwert gehabt. So Space Jam ist der geile Film von meiner Kindheit. Und dann habe ich ihn wieder geschaut und würde sagen, leck du, mir ist das hölzern. Und du siehst einfach genau all die Limiten. Und ja, also er ist auch kein guter Schauspieler. Er ist sympathischer, aber einfach kein Schauspieler.
Da wirkt es ähnlich. Er wirkt sympathisch im Film und aber zum Teil, ja, wenn ich mehr Emotionen ums Zeigen, dann merkst du, okay, das ist das Limit. Der Match schlussendlich, der war sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
Das ist auch immer das Highlight beim Space Jam. Wo wir den geschaut haben auf VHS, haben wir eigentlich immer den Vorteil immer überspult und nachher den Match geschaut. Logo.
Vorher habe ich es wirklich ein bisschen langweilig gefunden. Der Teil mit dem Game, wo der Bub entwickelt hat, so, habe ich witzig gefunden. Und das Spiel selber ist wirklich sehr unterhaltsam. Und
Aber wer hätte gedacht, dass LeBron James... Nein, das ist gut.
Es hat etwa drei Jokes drin, die ich lachen musste. Einer ist ein Michael Jordan-Joke drin, der wirklich sehr lustig war. Und ich glaube noch ein anderer. Aber ja, kann man schauen. Also es ist sicher es ist ein absoluter Kinderfilm. Ein paar schreckliche Tracks drin für mich. Also eben, weißt du, keine Ahnung, aus welchem Höllenloch. Das muss ich einfach... Nicht, was ist denn 10er-Musik, 20er-Musik? Wie sagt man Musik, die jetzt läuft? Einfach schrecklich.
Ja.
Schlimmer. Einfach,
ja, gut, der Soundtrack ist natürlich schon krass gewesen beim ersten Space Jam. Nicht mehr, nicht mal wundern. Ich will das nicht überurteilen, weil ich finde ihn wahrscheinlich dann gut, weil ich so Zeug noch geil finde. Übrigens, nur noch schnell zum LeBron James und einem anderen Sportler, noch eine kleine Anekdote, wo der Zlatan Ibrahimovic auf Los Angeles spielen zu der LA Galaxy, glaube ich, oder? Hat dann noch der LeBron James wird ja als King benannt und so. Und dann hat der LeBron James Zlatan Ibrahimovic ein Trikot von ihm geschickt, so einen zweiten König für LA und so. Weißt du, so ein freundschaftlicher und ein Sportler-Ding. Der Zlatan hat es unterschrieben und ihm zurückgeschickt.
Gut, aber der ist auch genau gleich schlimm, oder?
Nein! Der ist 100-mal geiler als der LeBron! Das ist so gut! Hat LeBron sein Liebling unterschrieben und ihm zurückgeschickt!
Der ist doch genau der gleiche. Aber der ist doch genau der gleiche Einbilder. Ich glaube, ich kenne keinen
Einbilder. Der ist so überheblich. Das ist so fast wie er ist eine Karikatur von sich selber. Ist der so geil. Genau. Darum liebe ich den Zlatan Ibrahimovic. Ist wirklich, natürlich, das ist auch so ein und er liefert, Mann. Der sagt, okay, ja, jetzt ist der König wirklich gelandet. Und der spielt es richtig. Mhm. Das würde jetzt Cristiano Ronaldo nie machen. Aber auf dem Feld ist der Cristiano Ronaldo der größte Cock. Und darum finde ich den Zlatan authentischer als so LeBron. So.
Er müsste einfach einbildeter sein. Er müsste einfach immer rumlaufen und sagen, er ist der Geilste, dann wäre er für dich wieder okay.
Aber eben, nein, das Later macht das ja wirklich auf so einer selbstkarikaturischen Art und Weise, dass es einfach, du merkst einfach, es ist nicht, es ist eine Persönlichkeit, die er sich gebaut hat, aber es ist nicht er selber.
Und er versteckt sich hinter dem und du musst mal das Video schauen, wo er bei PSG spielt und nachher kommt der Mourinho, wo lang sein Trainer war, ich glaube bei Inter oder so mit Chelsea und das Zlatan ist so, der Mourinho ist beim Interview, das Zlatan schleicht sich so hinten an und föppelt so am Ohr, wie du das habe ich gemacht, Phil. Und der andere dreht sich um und dann merkst du, das ist eine Uhre. Dort hinten ist noch ein Mensch hinten dran und auch hinter dem Mourinho. Das sind beide so Leute, die jetzt sind wir ganz annehmend anders, aber tatsächlich ist das Zlatan eben wirklich ein viel anderes Kaliber als
LeBron. Wir kennen beide nicht und das ist ein völliger Fremdwahrnehmung. Wir können beides Vollidioten sein oder beides die lustigsten Leute. Ich glaube, über das müssen wir nicht reden.
Jetzt hier irgendwie noch irgendwelche versöhnlichen Töne anspielen. Also gut, wir machen weiter. Komm, ist gut. Ist okay.
Nein, aber jedenfalls, ich habe ihn auf HBO Max geschaut. Ich glaube, bei uns läuft er jetzt nicht im Kino. Oder?
Er müsste jetzt dann auch im Kino laufen, weil ich hätte für eine Pressevorführung gehen. Das heisst, ich schaue jetzt gerade schnell. Space.
Genau, aber eben. Er ist easy. Komm, wollen wir die anderen zwei...
Die machen wir nächstes
Jahr. Biohack zum Feelgood übernehmen.
Machen wir nächstes Mal.
Dann... Ich habe den Trailer nicht gezeigt zu nehmen. Siehst du, so passiert es. Also komm, dann gehen wir jetzt noch in die Spielecke da. Und Simon, genau, du hast ja den Code noch da zum Zelda Skyward Sword. Das ist ein 3DS oder ein 2DS.
Nein.
DS.
Sui.
Das stimmt, Sui ist mit der ganzen Remote.
Genau. Sui Zelda Skyward Sword ist so ein bisschen, glaube ich, die Entstehungsgeschichte von der ganzen Link- und Zelda-Dings. Aber ich bin im Zelda-Universum wirklich nicht so sattelfest. Auf jeden Fall spielst du natürlich den Link und musst Zelda retten. Wer hätte es gedacht? Auf jeden Fall ist das wirklich der Titel vom Wii, den ich nie gespielt habe. Ich habe nie einen Wii besessen, aber der hat mich wirklich sehr wundern genommen. Und zuerst bist du so ein bisschen auf einer Insel über dem Wolkenmeer und du kommst dann auf die Welt runter, wo du nachher dann, wenn deine geliebte Zelda natürlich irgendwie entführt wird, da ist noch so ein Vogel, wo du drauf kannst reiten. Und es ist halt Zelda, es ist ein schönes Action-Adventure. Ich will dem nicht mal gross RPG sagen. Man sieht schon da viele Sachen, die nachher auf dem, beim anderen, beim, wie heisst es, auf dem Switch. Breath of the Wild, wo nachher mit dem Breath of the Wild übernommen wird, aber es ist immer noch so in abgeschlossenen Welt. Also es ist kein richtiges Open World, aber was schon so Sachen, die drin sind, sind so wie zum Beispiel, du kannst so Markierungen setzen, wo nachher so eine leuchtende Säule hochgeben und so. Das Zeug, das hat schon ein bisschen ja, dein Holzschild kann anfangen zu brennen und es hat schon mittel, kleine so Physik-Geschichten drin, die bei Breath of the Wild ja nachher eigentlich mega auf die Spitze getrieben worden sind. Grafisch kann ich nicht sagen, wie der Unterschied ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Grafik ist ein bisschen komisch, der Link sieht irgendwie so ein bisschen aus, wie so, also jetzt nicht so, irgendwie weird, ich weiß auch nicht. Ich hätte es, ja, ich sag nicht wie, das ist zu offensiv. Man sieht es im Video, sonst. Wie?
Ich habe es im Video noch drin.
So ist es, ja. Weil es sehen auch die NPCs und so, sehen alle so ein bisschen wie so die wie haben die Wii-Mochis? Nein, wie die kleinen.
Das fällt mir nicht der Name
nicht ein. Die Männchen, die hättest du können machen.
Ja, die.
Mi, so haben sie geheissen.
Mi, einfach Mi.
Ja, Mi. M-I-I, oder? Ja, hast du doch so können Männchen machen, die sehen alle ein bisschen so aus. Aber auf jeden Fall habe ich bis jetzt mal etwa 3 Stunden gespielt. Einerseits auf dem Light. Dort hast du natürlich die Motion Controls nicht. Das heisst, alles, was du mit Motion Controls machen musst, musst du mit dem rechten Stick machen. Ist easy. Das Einzige ist, zum Umschauen mit dem rechten Stick musst du immer den links oberen Button drücken. Sonst kannst du nicht umschauen. Das ist sehr verwirrend.
Kommt genau das jetzt im Video.
Was? Wirklich?
Es passt genau, ja.
Ja. Und das andere ist dann, nachher, wenn du es mit den Motion Controllers machst, dann, oder spielst, dann ist. Für die Wii hast du damals noch so einen Aufsatz kaufen für deinen Motion Controller mit so einem.
Wiimote Plus.
Ja, Wiimote Plus hast du müssen kaufen, damit du kannst wie auf dem Fernseher zeigen, das checkt er so halb, aber das ist recht easy gelöst, weil du kannst immer wieder resetten mit dem Y-Button sehr schnell, also von dem her, das funktioniert. Und dann musst du halt zum Hauen, musst mit dem rechten halt so Slashes machen, um den Schild führen nehmen, musst mit dem linken so führen. Und dann gibt es noch so Balancing-Games und so, wo scheiße laufen. Aber ganz, also eins aller eins finde ich habe es wirklich noch nie gespielt und ich finde, es hätte ein zähen anfangen jetzt, aber das heisst, das werde ich nachher besser und ich finde es recht. Es hat mich doch noch ein bisschen recht gepackt jetzt. Ich habe es vorgestern angefangen, aber ich bin sehr wirklich, ja, 3 Stunden ist für mich noch neben dem Arbeiten und allem noch easy viel für Gamen. Und ich muss immer noch Magic the Gathering nebenbei spielen und so. ich finde es wirklich ein geiles Zelda-Game. Es macht Spass, aber es ist ein geiles Action-Adventure, herzig gemacht.
Sag eben, hure lange nicht gehört. Also irgendwie, das ist ja eins von denen, wo nicht so gut ankommst im Verhältnis von diesen Zelda-Games.
Ich meine, da reden wir 92% plus Metascore und das ist, glaube ich, etwas unter 90. So. Also immer noch sehr gut. Das ist nicht.
Ja, einfach von der Zelda ist einfach genau
von der Zelda ist eins von der weniger. Ja, von der grossen Zelda. Es gibt dann ja immer noch so kleine Zwischendurchen, wo zwei. Ja. Es ist ich kann es wirklich unbedingt mal gamen und ich bin mega. Finde es jetzt mega toll und vor allem kann man es mit der Wiimote oder mit der Switch Remote spielen und auch auf der. Mit den normalen Controllers funktioniert und es ist und es sieht schön aus. Es ist vielleicht nicht 60 Stutz wert, das kostet 60, glaube ich, das finde ich ein bisschen frech. Weil es hat nichts mehr. Also weißt du, es ist das. Es hat nicht noch irgendwie DLC oder Artbook oder auch was weiß ich. Nichts so. Cool. Das ist wie alles, was ich kann sagen, was ich nochmal wieder damit gestruggelt habe, was jetzt funktioniert und herausgefunden habe, wieso. Weil ich es auf der Switch Lite habe und auf meiner Switch stationär, tue ich mit Safe Games in der Cloud arbeiten. Und das funktioniert halt bei Nintendo schon einfach immer noch nicht so richtig.
So leider. Zahlst du dafür?
Ja, du musst. Ich habe dann jetzt aber rausgefunden, das hast du, glaube ich, früher nicht können, aber jetzt kannst du wirklich so. Du musst aber das im Menü hinter dran umstellen, das automatisch synchronisiert und das immer pro Game, weil automatisch tust du schon mal gar nichts auf die Cloud laden. Das macht es nicht. Das musst du dann manuell hochladen. Und dann musst du aber sagen, dann habe ich gedacht, gut, mache ich bei der Switch leider. Okay, ich mache es auf automatisch, das wird ja dann bei der Switch auch so übernommen worden sein. Nein! Nein, du musst manuell dort runterladen. Du musst wieder sagen, ja, nein, ich will es automatisch machen. Und jetzt sollte es gehen. Was aber natürlich nicht geht, ist, dass du im Game rein bist. Jetzt bist du aber bei den beiden Konsolen ja immer im Standby. Ergo immer im Game rein. Das heisst, das synchronisiert der Fuck all. Du musst sie ins Game zutun und dann nachher wieder hinten schnell schauen, hat es jetzt runtergeladen, weil du willst ja nicht wieder ins Game rein und nachher wieder den Fall haben, dass es nicht runtergeladen hat. Also, es
die sind
ist
so mies in dem. Die sind ja, so mies
ist,
in dem.
Es ist
so
uncool. Krass. Es ist wirklich uncool gelöst. Das müsste doch einfach ein Pop-up kommen, hey, es ist ein neuer Safe-Game, so wie bei jeder Konsole seit irgendwie 2008 ever. Aber ja, so ist es nicht. Und ja, aber für mich, ich glaube, das kannst du bei Nintendo nicht sagen, wenn es das irgendwo günstig gibt. Das ist ja bei Nintendo leider nie der Fall. Aber ja, für einen 30er fände ich es voll easy. Ein 60er finde ich jetzt, glaube ich, zu viel für das Game.
Das finde ich sehr krass. Ich hätte jetzt auch gesagt, es ist ein 30er. Das ist true, wirklich.
Also zumindest ist das, was ich glaube, ich muss jetzt mal schnell bei
das
uns.
Das wundert mich nicht. Das wundert mich überhaupt
nicht. Skyward Sword, ja, 61 Stutz. Ja,
das gibt es gar nicht. Das sind schon Gauner. Ja.
Und das finde ich ein bisschen frech, weil für zwei, drei und gar nicht mal so HD-Texturen kaufst du eigentlich, kommst du wahrscheinlich günstiger, wenn du dir einen Wii auf Ricardo kaufst und das Game dazu. Und hast das gleiche Experience, wenn du es nicht willst, umtragen. Also natürlich nicht HD-Version, aber es ist eben dann gar nicht so HD, weil die Wii tatsächlich wirklich nicht so viel Power hat, dass man jetzt da etwas gross aufpolieren könnte. Ja, aber easy.
Ich habe auch noch ein interessantes, das gerade gestern rausgekommen ist, und zwar The Death's Door. Mhm. Das ist ein, ich glaube, man kann es als Roguelike bezeichnen. Viele vergleichen es mit Zelda.
Oh.
Du bist ein Rab, ein Vogel, und du bist ein Reaper. Also, jetzt hat es mich blöde Bilder reingefroren. Du bist dort und willst so die Seele befreien, um die Welt zu retten, einfach gesagt. Und das hat dann eben so, kämpfst dich durch verschiedene Welten durch und ist eben oft so gemacht mit, eben, du hast einen normalen Schlag, du kannst einen Schlag aufladen, du kannst ausweichen, du sammelst dann so Seelen, wo du dann auch kannst deine Skills ein bisschen upgraden, damit du irgendwie mehr schlägst, schneller ausweichst und so. Und ich finde es recht geil gemacht, erstens mit den Gegnern, du musst natürlich auch die verschiedenen Gegner lesen, lernen. Und es ist ein sehr schönes Fantasy-Setting mit von halt irgendwelchen komischen fliegenden Augen zu irgendwelchen Rittern zu, und halt mit ihren Angriffen. Oder der eine tauscht zweimal, der Vater einfach so drehen und es läuft dann immer darauf ein. Wenn eben würdest sterben, startest du wieder irgendwo an einem Checkpoint und alle Gegner sind wieder dort. Mhm. Ich glaube, du verlierst aber sonst nichts. Also wenn ich mich richtig geachtet habe. Also weißt du, ist es nicht irgendwie eben kein Dark Souls. Es ist wirklich verzeiht schon noch viel. Du musst halt einfach dort nochmal durchkämpfen. Also ich habe wirklich gemeint, du verlierst nichts. Und warte jetzt mal, das ist jetzt fertig da. Und lass mich da kurz zurückwechseln. Genau. Und dann hat es natürlich Bosskämpfe, oder wie es halt immer ist in diesen Games. Hat es meistens am Ende von einem Level, du kannst dann zum Teil so ein frei wählen, wo du durchwatchst. Oder welcher Boss hat immer so Schilder, wo es markiert ist. Und die ersten paar habe ich jetzt eigentlich gerade so einen easy Schwierigkeitsgrad gefunden. Also irgendwie, wenn du es dann schaffst, findest du es mega einfach gewesen. Irgendwie,
ja, ja, gut.
Du hast den Angriff gelernt, oder? Voll easy. Ich habe aber auch nur zwei, drei Mal gebraucht. Und ja, es hat so eine mega schöne Stimmung. Ja. Es sieht mega schön aus, der Sound ist cool. Und dann irgendwie hat es halt natürlich überall, eben, wie ich bei Zelda Sachen versteckt. Ich meinte, rum zum Beispiel bin ich gewesen, hat es nichts drin. Und dann ist es so, das ist ein Game, da gibt es keinen Raum, wo einfach nichts drin ist. Das gibt es nicht. Und dann bin ich irgendwo, ich kann auf eine Leiter nur klettern und dann bin ich halt irgendwie runtergekommen und habe einfach gerade noch den Angriff gemacht, damit es den Boden smasht. Und dann habe ich gesehen, hey, ich habe irgendeine Vase kaputt gemacht. Und dann habe ich gesehen, es spiegelt irgendwie einen anderen Raum im Boden. Dann habe ich gemerkt, dort siehst du jetzt nochmal so eine Vase, dann haust du einfach irgendwas nichts rein und dann kommt hinten dran zusätzlicher Raum und dann dort kommst du irgendeinen Skillpoint über. Und so sind das Game ist halt wirklich aufgebaut durch Kampf und so Rätsel, weißt du, von Schalterrätsel oder irgendwie mit dem Pfeil schiessest du durch eine Flamme durch und hinten dran zündest du damit etwas an. Mhm. Oder, bis jetzt sind es vor allem so Sachen gewesen. Jetzt habe ich gerade noch einen neuen Angriff bekommen. Sonst ist einfach ein Schwert und irgendein Pfeilbogen. Ich habe noch einen Regenschirm bekommen, weil ich noch nicht weiss, was ich damit mache. Und jetzt habe ich auch noch einen Feuerangriff. Und ja, es stört sich mega geil, mega präzise. Die Gegner finde ich, Variation ist so, eben, so schön angenehm, befriedigend, die runterzumetzeln und musst gut aufpassen. Das Einzige, was mich noch stört jetzt, das gibt es ja, glaube ich, das gibt es auch für Switch, habe ich gemeint. Spiel auf dem PC und Controller funktioniert so gut wie nie nicht. Ich habe davor gelesen, bei den meisten funktioniert es nicht. Und ich spiele es mit der Maustastatur. Und ich meine, es ist easy zum Zielen. Aber das ist kein Game für die Tastatur. Weil, weißt du, so um Gegner rumlaufen und so.
Das, ist das so ein Twin-Stick oder wie?
Nein, aber weißt, irgendwie, du steuerst ja von oben, sondern du siehst es aus der Vogelperspektive, dein Vogel. Und das ist einfach, ich finde, das stört sich nicht angenehm. Also weißt du wirklich, ich finde, zum Schiessen ist es super, oder? Mit der Maus.
Ja, also, es ist aber,
Fernangriff.
Aber ist das nicht ein bisschen so, also von der Perspektive ist es ein bisschen wie Diablo? Würde ich sagen.
Ja, genau.
Und
genau.
Isometrisch.
Auch? Ja. Ja, aber nein, aber Diablo, dort, ich glaube, tut es nicht so, oh shit, wie läuft es mit Diablo? Erstens hörst du dort auch alle sagen, die es mit dem Controller gespielt haben, jetzt, dass das eigentlich die beste Stimmung ist.
Okay.
Ich habe das selber nie ausprobiert. Aber ja, aber du musst da natürlich viel mehr ausweichen. Diablo ist also eine Massenschlacht, wo du einfach durchprügelst. Und da ist halt schon, du musst den Gegner richtig treffen und dann versuchst mit WASD so um den Gegner rumzulaufen. Ist einfach nicht ganz einfach. Aber sonst, das ist, ja, mich recht überrascht. Ich habe irgendwie viel Gutes gehört im Vorfeld und ich finde wirklich, es hat so einen, also einen reduzierten Grafikstil, aber sehr schön gemacht. Und dann, immer wenn du wieder mal so eine Figur treffst, einen Charakter, so eine Story-Person, die sind sehr schön animiert. Irgendwie. Der eine Typ, genau, dann kommst du in eine Welt, der hat einfach einen super Schüssel als Kopf. Und er will dann eigentlich einen super Anbieter aus seinem Kopf. Genau, der Pothead. Und der ist irgendwie dort halt verzaubert worden von, weiß nicht, von seiner Großmutter oder irgendwie so. Und hat sehr, sehr coole Figur, also sehr geile Designs. Einer der ersten Boss ist wie ein laufendes Schloss. Das ist irgendwie noch geil. Also und eben, bis jetzt passt mir auch sehr den Schwierigkeitsgrad. Das ist so fordernd, aber nicht jetzt speziell schwer.
Das
ganz anders als das Boomerang X, das ich letzte Woche erzählt habe. Das ist mir einfach schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja, und das ist Death's Door. 15 oder 17 Stutz war es. Oder vielleicht ist es 20, glaube ich, noch Rabatt gewesen, wenn es gekauft ist vor Launch. Ja.
Wie heißt es? Death's Door.
Door, genau. Ja. Todestor.
Todestüre. Todestür da hinten.
Genau,
20 Stutz kostet.
Finde ich geil. Wirklich.
Ja, aber das ist wirklich, ich kann gerade sagen, ist es wie Titan Souls und da sehe ich jetzt gerade das Bundle mit Titan Souls. Es ist von der gleichen, die Titan Souls gemacht haben. Okay, ist geil, das, was du verklärt hast, tönt wie Titan Souls. Okay.
Ja, ein Game, das nur ein Bosskampf bestanden hat.
Ja, aber es heisst Titan Souls, es hat im Fall etwas von Dark Souls Dings. Dann ist natürlich, wie hat es andere, wenn nur Bosskampf gewesen sind? Was, Ico, Team Ico und nachher Shadow of the Colossus ist auch so eins gewesen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsgames, by the way. Etwas vom
Jetzt haben wir aber noch das Highlight zum Schluss. Dein Deep Dive mit japanischen Tram-Simulationen.
Ja, das ist eigentlich schnell erzählt, aber es ist huere geil. Dann schon, ich bin irgendwie drauf gekommen, ich weiss aber nicht mehr genau, wieso dass ich drauf gekommen bin. Irgendwo in meinen Ferien. Ja, habe ich irgendwie einen Scheissdreck gesucht und dann bin ich auf Densha Dego gekommen. Es gibt eins für PS4, was auf der PS5 optimiert läuft, das ist Densha Dego, irgendwie Yamanote, irgendetwas. Das ist aber nicht das, was ich gezockt habe, sondern die letzte Version, die es auf dem PC gegeben hat, Anno 2004 oder so. Das kann man sich runterladen, gratis aus dem Internet Archive. Man muss einfach ein bisschen schauen mit dem Crack und so. Also nicht ganz legal, aber so im Graubereich. Was du machst, ist, du fährst auf echten Tokioter Zuglinien. Einerseits in Tokio und in Osaka, glaube ich, auch noch. Die Yamanote-Line ist die rundherum geht. Die Chuo-Line ist eine, die so ein bisschen in den Westen hinterher fährt. Und du musst einfach dort rechtzeitig Leute bedienen. Dann musst du die richtigen Signale einhalten. Das heisst, du musst bremsen und bekommst je nachdem mehr Punkte oder weniger. Und musst am genau richtigen Ort halten. Und das ist alles. und dann kannst du aber natürlich so Combo-Lines holen und so, weil es ist ursprünglich mal ein, oder das gibt es immer noch, Densha Dego ist ein Arcade-Game mit einem riesen Controller und mit einem richtigen Kabinli, weil dann Arcades steht in Japan, wo ich mich aber nie angetraut habe, weil ich denke, mit Schimpf und Schande werde ich dort rausgerührt, wenn ich dort den falschen Knebel drücke. Und das kannst du jetzt aber zu Hause machen. Und tatsächlich, es ist eigentlich gar nicht so schlecht gealtert, weil es ist auch hure fun zum Spielen und hure entspannend so. Es stresst dann schon mal irgendeine Schiene. Vor allem komme ich nicht ganz draus. Manchmal musst du auch ganze Haltestellen überspringen, weil du im Schnellzug bist. Weil aber alles auf Japanisch ist, ist das noch schwierig zum mitbekommen. Weil ich, dass man jetzt durch den Bremsen kann ich so an Perrons ab und merke, oh fuck, das ist falsch. Und so.
Aber du musst nur Gas geben und bremsen.
Du musst nur Gas geben und bremsen, korrekt.
Das ganze Spiel, Gas geben und bremsen.
Das ist alles, was du machen musst. Du musst wirklich nur Gas geben und bremsen. Du musst nicht mal irgendwie Türen auftun. In der Neuen musst du auch noch, in der Neuen musst hupen vor den Brücken. Und im Neuen musst du auch noch das Licht, wenn einem Zug entgegenkommt, musst du dein Licht schnell dimmen. Das musst du im Neuen noch, aber das ist das Alte. Und das Geile ist natürlich, in Japan hat jede Haltestelle hat eine eigene Melodie und so einen Jingle. Und die sind natürlich all drin. Dann fragst du. Und das kommt alles. Es ist wirklich, es tönt wie in einem fucking japanischen Bahnhof. Du! Schumas! Und dann nachher, ja. Es ist wirklich. Es ist sehr skurril, aber also nein, es ist eben gar nicht so skurril, aber das ist skurril dran. Weil es ist wie, es ist zwar keine Simulation, es ist ein Arcade-Game, das aber eigentlich in einem Game-Bereich ist, wo sonst nur Simulationen sind. Macht das Sinn? Das ist das Kurile dran. Es ist nicht völlig übertrieben japanisch. Natürlich hat es ein Mädchen, das das erklärt und so, aber das ist, aber der Rest ist eigentlich wirklich, und es ist auch nicht so hyper-arcade. Es sagt schon Chain und so, yes, Combo-Chain, aber auch nicht so mega krass irgendwie. Also, ja, Tenshi The Go Final heisst es, ist die letzte Version, die rausgekommen ist für den PC und Tenshi The Go für PS4, aber das bekommst du eben bei uns auch gar nicht. Das muss, das PS4 hole ich mir jetzt dann irgendwie noch über einen komischen Import, damit ich es auch noch auf der PS4 kaufen, aber in der Schweiz habe ich es wie nicht gefunden.
Meinst du, gibt es einen PS5-Port geplant? So,
Es ist, nein, es ist optimiert sogar für die PS5. Das Tenshi The Go Hashiru Yamanote Sen. Das ist 2020. Auf der Nintendo Switch gibt es auch, aber ich will es nicht auf der Switch. Ich will es auf der PS4. Da muss man schauen, wenn ich da komme.
Ist tatsächlich. Muss man schon. Die muss man natürlich, da musst du auch Raytracing und alles da.
Nein, ich glaube, es ist eben nicht mit Raytracing, aber es ist einfach.
Nein, also das, was ich da jetzt gerade gesehen habe, das genau, sieht aus, als wäre es 20 Jahre alt.
Ja, dann schon, der Go-Fangl ist das. Aber du kannst, also wenn es ist ein bisschen tricky, um herauszufinden, wo das man kann. Zuerst habe ich es wirklich 640x480 müssen zocken, bis ich herausgefunden habe, wo das man kann, dass man es kann auf die aktuelle. Also ist es ein bisschen, also nicht Hacker-Zeug, aber man muss ein bisschen tief rein. Aber eben, ich liebe es. Und noch ganz schnell etwas, es gibt eben noch eine skurrile Version, so bin ich drauf gekommen, genau, jemand hat über die Tenshi The Go ist ein Game, wo du musst, aber dann trittst gegen andere Züge an und du musst am schnellsten dann am Bahnhof, Zielbahnhof sein und dann kannst du die anderen dann aber so rausfetzen und es hat so ein bisschen Rhythm-Game-Element, weil bei den Weichen musst du im richtigen Moment drücken und nachher checkst du die anderen Züge raus und über das bin ich eigentlich reingekommen, das heisst irgendwie Tenshi The Go Battle oder so.
Wieso haben wir nicht streamen, wenn wir nicht das
nehmen? Komm, das können wir streamen. Ich finde eben auch, wenn wir nichts. Also können wir
eine Stunde lang Gas geben und bremsen. Ihr seid Wahnsinn.
Ja. Nein, wirklich. Ich zeige euch, ich mache einen kleinen Deep Dive für Tenshi The Go und Universum. Das ist wirklich geil. Das Huren Battle, das haben sie dann eben auch auf Europa gebracht. Und das hat dann. Das gibt es aber nur auf der PS2, das muss ich auf dem Emulator musst du spielen. Und es hat dann irgendwie Battle Express oder so geheissen. Und dann kannst du aber auch einen Schweizer Zug auswählen. Alle haben verschiedene Stats. Und es ist auch völlig bizarr, weil die ganze Welt ist einfach leer. Und es sieht aus, als wären die Einzigen, die noch drin leben, sind so Züge, die Battles machen, weil es ihnen langweilig ist, weil sie keine Passagiere mehr haben zum Transportieren. Es ist schon höchst philosophisch. Also, ja, sorry. Vielleicht ist es auch gut, haben wir das gerade am Schluss vom Podcast noch das Game, weil die meisten haben das schon abgestellt. Aber du noch mal dort ein bisschen Tenshi The Go heisst.
Also, das ist gut. Dann sind wir an der Endstation.
Wir haben sogar eine Punktlandung gemacht.
Haben wir sogar bremsen.
Ja. Besser wird es nicht mehr. Und genau, dann danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und wir sehen uns, hören uns in einer Woche wieder.
Bis dann. Tschüssi.